Hertha, der Hertha-Podcast.
Hahohe in die Runde. Schön, dass wir heute wieder zum Stammtisch zusammenkommen. Heute wieder mit Felicio auf meiner linken Seite. Hahohe.
Hahohe.
Und auf meiner rechten Seite haben wir heute den Sören, der das erste Mal bei uns im Podcast ist. Hahohe, lieber Sören.
Hahohe.
Wie geht's euch beiden?
Wie soll es einem gehen? 7 Spiele ungeschlagen, völlig ungewohntes Gefühl. Man denkt, nächstes Jahr wird man ungeschlagen Erster, wenn man als Hertha-Fan mal 7 Spiele ungeschlagen ist. Also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt.
Ich kann es nur auch unterstreichen, ich bin nahezu euphorisch, ehrlich gesagt, und freue mich jetzt schon auf die nächste Saison. Und das hatten wir bei Hertha ja auch schon lange nicht mehr.
Und ich bin ganz euphorisch, dass du da bist heute, lieber Sören, weil wir haben jetzt eine lange Zeit daran gestrickt, in Zukunft vielleicht auch mehr draus zu machen. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor. Lieber Sören, wer bist denn du?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Sören, ich bin 44 Jahre alt, gehe seit 1988 schon zu Hertha, war 20 Jahre lang Vorsitzender vom Hertha Fan Club Moabit und mache jetzt seit 3 Jahren das Projekt Geschichte zum Anfassen.
Wer das nicht kennt, erzähl mal kurz, was ist das?
Das geht darum, dass wir in kleiner Runde, 25 Gäste, ehemalige Spieler von Hertha BSC einladen und mit denen dann abends einen wunderbaren Abend zur Geschichte von Hertha dann haben. Das heißt, wir gehen die Saisons durch, die Anekdoten und alles, was sie in ihrer Zeit bei Hertha BSC erlebt haben.
Genau, ich durfte schon ein paar Mal Gast sein. Felicio, du warst auch schon mal da?
Ich durfte auch schon mal Gast sein und wir haben uns heute auch ein bisschen daran orientiert, weil wir gehen ja die Saison auch ein bisschen durch.
Genau, geplant ist, dass wir wie bei allen Stammtischsitzungen, die wir so haben, diesmal ist ja nicht ganz so eine Therapiesitzung, nach hinten raus wird es ja tatsächlich doch etwas erträglicher, aber wir gehen wieder alle Spiele durch, einmal im Schnelldurchlauf, diesmal hoffentlich ein bisschen schneller und dann haben wir unsere Tops und Flops der Saison, quasi der erste Saisonrückblick, so früh haben wir glaube ich noch nie zurückgeblickt, oder?
Nee, kann ich mich auch nicht erinnern, aber wir haben natürlich, man darf sich natürlich, ich bin jetzt sehr, sehr positiv gestimmt, fast schon zu positiv, wie Sören ja gesagt hat, euphorisch, aber man darf trotzdem auch nicht vergessen, was alles nicht gut lief und das werden wir natürlich bei den Flops dann diese Saison auch besprechen. Also ich freue mich sehr drauf und wir versuchen uns wirklich kurz zu halten, das war letztes Mal ein bisschen sehr ausufernd, was die Spiele anging.
Genau, war ja auch viel zu besprechen und viel zu erzählen und als Hertaner reden wir ja auch gerne über unsere alte Dame.
Ja, ich sowieso viel zu viel immer.
Wir sind aber immer noch bei Sören erstmal im Blog, dass wir gesagt haben, wir stellen ihn vor. Und das, was du gerade erzählt hast, Geschichte zum Anfassen, das wollen wir zukünftig vielleicht auch als Podcast machen, mehrmals im Jahr.
Ganz genau.
Erzähl mal von der Idee.
Genau, ich sag mal, aus der Geschichte zum Anfassen ist jetzt die Idee geboren, zukünftig auch Geschichte zum Anhören zu machen. Das heißt, wenn die Spieler bereit sind, diese Anekdoten, die sie bei uns in kleiner Runde immer preisgeben, die wirklich immer unfassbar, entweder witzig, erstaunlich, weil man ja wirklich dann auch in die 70er, 80er Jahre zurückguckt, da preisgeben, wenn wir das schaffen, eben auch so einfach mehrmals im Jahr, dass wir die Spieler hier auch vors Mikrofon bekommen und die Anekdoten dann auch mit euch teilen können, wäre das, glaube ich, eine sehr gute Idee. Wir arbeiten jetzt gerade daran und ich bin auch da euphorisch optimistisch, dass wir das gut hinbekommen werden.
Also wenn ich sehe, was du schon für Gäste bei Geschichte zum Anfassen hattest, wenn wir davon ein Drittel vielleicht mal vor dem Podcast-Mikro kriegen, das sind härter Juwelen, das sind Geschichte zum Anhören, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und ich fühle mich sehr geehrt oder wir alle, glaube ich, dass wir das in dem Rahmen, in diesem kleinen Podcast-Kollektiv, wie ich es mittlerweile nenne, mit Hertha-Ikone Manne, Hertha-Echo, mit Tommy Wheeler vom Deutschlandfunk, Deutschlandradio und mit dir, Felicio, dass ich mit euch allen das zusammen machen darf, ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Trotzdem habe ich noch ein paar mehr Fragen an dich, lieber Sören. Und wir nennen es mittlerweile, wir suchen noch nach dem richtigen Wort. Luis, der Tontechniker, der übrigens gerade auch wieder den Ton macht, und ich überlegen immer noch, wie wir das nennen können. Wir nennen es jetzt einfach erstmal schnelle Fragen. Aber vielleicht fällt uns ja da nochmal was ein. Felicia, hast du eigentlich schon mal die schnellen Fragen von mir beantwortet?
Ich kenne die gar nicht.
Na, dann machen wir es gleich mit euch beiden zusammen. Ist das okay?
Auf jeden Fall.
Dann schnelle Fragen, schnelle Antworten bitte. Und wir fangen mal an mit Name.
Sören.
Felicio. Tom.
Dein Block im Stadion.
2.2.
P4.
Seit wann Hertha?
1986.
2003, 2002 ungefähr.
Sören, wann war dein erster Stadionbesuch?
1988.
Ein bisschen später, 2004.
Wann war dein erster Stadionbesuch alleine, lieber Sören?
1994.
Alleine heißt was?
Ja, nicht mit Eltern, nicht irgendwie okay, durch nicht irgendjemand gebracht oder so, sondern weil du mit deinen Kumpels oder aus eigenen
Stücken. Okay, Kumpel zählt dann schon.
Ja.
Das müsste dann 2006, 2007 so gewesen sein.
Okay. Sören, dein erstes Auswärtsspiel? Wo?
Fortuna Düsseldorf, 92.
Felicio?
Ich glaube Bochum.
Da hast du studiert, wa? Deswegen?
Nee, das war, da habe ich noch lange nicht studiert.
Okay.
Das war noch mit ICE damals.
Hast du, Sören, einen Lieblingsauswärtsgegner?
Eintracht Frankfurt.
Felicio. Auswärtsgegner.
3, 2, 1.
Ich sag jetzt mal Wolfsburg, weil es ist ja eigentlich immer ein Heimspiel.
Um der Ecke.
Um die Ecke, Heimspiel, und es gab auch ein paar Ergebnisse, die waren ganz gut.
Okay, jetzt ist spannend. Sören, hast du einen Zweitverein?
Nee, eigentlich nicht. Also nicht im Fußball.
Ich habe einen, da mache ich mich aber jetzt.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt so lange mit Zweitverein, ich gehe auch super gerne für Alba oder ich gehe auch gerne zu den BR Volleys, sowas, aber, also zu den BR Volleys, aber ansonsten ehrlich gesagt jetzt rein fußballtechnisch eher nicht.
Okay.
Also KSC stellt sich ja nicht die Frage, aber
ja,
zählt gar nicht.
Gehört zu Hertha als
Erstverein. Also mache ich mich jetzt sehr unbeliebt, vor allem gerade in der Phase, aber was soll ich sagen, Real Madrid.
Oh. Ja. dann kommen wir zu lieber stehen oder sitzen?
Sitzen.
Stehen.
Dann nächste Frage stelle ich mal zuerst jetzt an Felicio und dann die nächsten Fragen gehen zuerst an Felicio, damit er nicht so lange Zeit hat zum Überlegen, dass das mal ausgeglichen ist. Pyro im Stadion, ja oder nein?
Ja.
Ja.
Dein erster Fanartikel oder dein Lieblingsfanartikel, Felicio?
Lieblingsfanartikel ist der, den ich leider verloren habe. Mein erstes Trikot, Marcelinho, 2004.
Ja, witzig. Mein Lieblingsfanartikel ist auch mein erstes Trikot, 1989.
Felicio, besuchst du die Spiele der U23?
Zu selten, aber gerne. Sehr gerne eigentlich.
Ich auch gerne, aber leider auch zu selten. Ja.
Dann besuchst du die Spiele der Hertha-Frauen?
Habe ich bisher leider noch nicht, aber werden wir bestimmt zusammen nachholen.
Ab und zu, aber auch da.
Felicio, nehmt mich beim Wort. Wir gehen zusammen zu den Hertha-Frauen.
Ich komme mit.
Demnächst, ja super, zu dritt. Demnächst ist doch, wie waren das? Nee, die zweite Frauen hatten ein Spiel um den Aufstieg jetzt,
glaube ich. Am Mittwoch, genau.
Genau, da geht's rund. Da werde ich wahrscheinlich auch hingehen.
Ich auch,
ja. Und die wollen eine Party machen danach, habe ich schon gehört. Also bei den Hertha Frauen einkehren. Neues Stadion oder lieber altes Olympiastadion, Felicio?
Neues Stadion.
Neues Stadion.
Deine Lieblings-Hertha-Kneipe, Felicio? Okay, dann erst Sören.
Oh, das ist schwierig, die Lieblings-Hertha-Kneipe.
Okay, dann zurück zu Felicio.
Ich hatte die Zähne, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das war meine erste Hertha-Kneipe.
Ja, okay.
Und die war in Nikolassee, da war ich mal mit meinen Freunden, aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, S-Bahnhof Nikolassee.
Ja, bei mir war es immer die Spener Stube in Moabit, aber die haben sich auch ein bisschen gelöst.
Dann machen wir jetzt Frankies. Einigen wir uns.
Meine auf jeden Fall. Okay, jetzt mal sehen, ob ihr auch ein bisschen singen könnt. Ihr müsst nicht singen, aber vielleicht könnt ihr dein Lieblings-Hertha-Fangesang.
Mein Lieblings-Hertha-Fangesang, den hört man nicht so oft.
Wir singen mit.
1 und 2 und 3 und 4, so viel Tore schießen wir.
Sehr gut. Deiner?
Etwas langweilig, Haue.
Okay, dann Haue.
Haue.
Lieblingsspieler aller Zeiten?
Marcelinho.
Carsten Ramelow.
Dann haben wir noch den Lieblingstrainer aller Zeiten?
Lucien Favre.
Oh, ich auch. War meine schönste Zeit.
Lieblingsmanager aller Zeiten? Gibt's den?
Den gibt's bei mir nicht. Aber retrospektiv betrachtet muss ich fast sagen. Hoeneß? Ja. Aber ich kann es auch nicht ganz beurteilen, weil da war ich einfach zu klein, als dass ich mich wirklich damit auseinander hätte setzen können.
Alles klar, schnelle Fragen. Danke für die schnelle Antwort.
Genau, also ich muss auch sagen, Dieter Hoeneß, weil es einfach die beste Zeit war, die man dann erlebt hat.
So, dann haben wir hier noch die Frage, Lieblingspräsident aller Zeiten. Und die allerletzte Frage in dieser Runde. Und danke, dass ihr so schnell da mitgemacht habt. Euer Lieblingspodcast?
Oh. Ja.
Ey, ihr müsst euren eigenen nicht nennen. Also
Sag ich ja. Baywatch Berlin.
Baywatch Berlin?
Hör eigentlich gar keine Podcasts, aber dann sage ich rund um Hertha natürlich.
Howie, gut, das war die Rubrik, die schnellen Fragen. Wenn euch dazu was einfällt, wie wir diese Rubrik nennen können, schickt uns gerne mal eine Nachricht. Und wir würden dann in die nächste Rubrik kommen, und zwar Rückblick auf die Saison, die Spiele.
Ja, sehr gerne.
Gerne.
Habe ich mich gerade selbst erwischt. Können wir machen.
Welches war das erste?
Paderborn.
Auswärts, erinnert ihr euch?
Nee, zu Hause. Achso, wir fangen ja nach Rückrunde an, ja klar.
Rückrunde, genau. Ja. Auswärts, aber gewonnen. Zu 1 zu 2, ja, 2 zu 1.
Mega überzeugend. Ich glaube, Kwasniok hat uns nach dem Spiel gehasst.
Ironie kann man im
nicht
Podcast
sehen, ne?
Nicht
hören.
Sehen, nicht hören.
Ich würde immer sagen, wir haben eigentlich gespielt wie ein klassischer Aufsteiger. Also praktisch, dass man so ein Spiel gewinnt, dreckig, langweilig, und aber du gehst halt raus mit 3 Punkten. Und wenn du in so einer Saison durchstehst, steigst du halt eigentlich normalerweise auf.
Ne? Würde ich dir zustimmen, wenn wir sonst wie ein Aufsteiger gespielt hätten, aber da das ja nicht der Fall war, war es für mich eher ein glücklicher Sieg, und ich war dann halt gespannt aufs nächste Spiel.
Also ich hatte Auswärtssieg, aber nicht gewusst, warum, und Scherhand mit Traumtor, das ist das, was ich mir notiert habe. Nächstes Spiel, Hamburg, zu Hause. Knallerspiel?
Eins der besseren Spiele. Erste halbe Stunde überragend. Wir müssen eigentlich 1-0 führen, kommen wieder zurück und am Ende...
Also erste halbe Stunde, wir müssen führen, wir liegen dann 2-0 zurück.
Ja, wir liegen dann aber 2-0 zurück, kommen zurück und verlieren dann am Ende trotzdem, weil wir zu viel auf einmal wollen. Eins der besten Spiele, kann man fast sagen, der Saison, was man dann trotzdem verloren hat. Also letzte Woche ein Spiel glücklich gewonnen und diese Woche dann ein Spiel unglücklich verloren.
Genau, also hätte ich jetzt genau andersrum ausgehen müssen, aber das ist halt eben der Punkt. Deswegen würde ich auch da wiederum sagen, diese Theorie, der HSV steht jetzt genau da oben, eben weil sie eben so eine Spiele dann schlussendlich gewinnen. Und wir halt eben in diesem Jahr noch nicht, aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr.
Nicht Fisch, nicht Fleisch war dieses Spiel irgendwie. Und Rehse Comeback an diesem Spieltag war das Positivste letztlich.
Der habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Das war das
auch. Der ist da meines Wissens eingewechselt worden. Dann auswärts, nach Regensburg sind wir gefahren.
Genau, ich sehe euch. Kein Kommentar.
Der Tiefpunkt, ehrlich gesagt. Ja.
Das war wirklich der Tiefpunkt. Wenngleich man auch sagen muss, so in der Rückrunde, wenn man gesehen hat, wer sich da alles die Zähne ausgebissen hat, waren wir ja auch nicht die Einzigen. Aber trotzdem, die Leistung, das war halt eine Leistungsverweigerung leider. Vor allem nicht erklärbar nach so einem guten Spiel.
Tabellenletzter, Regensburg, Tabellenletzter und... ja, also Tiefpunkt habt ihr beide gesagt, ich schließe mich da an, blutleer, und es wirkte halt so komplett planlos und unmotiviert irgendwie.
Und es waren ja diese klassischen Sätze wieder im Vorfeld, dass du gesagt hast, wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nie, und dann kommt halt so ein Auftritt, ja, das war wirklich.
Dann hat es anscheinend jemand nie verstanden.
Genau, das waren dann so die Spiele, wo man so langsam gesagt hat, okay, jetzt ist Rehse zurück, jetzt eigentlich kommen ja alle Verletzten zurück, die in der Hinrunde zum Schluss so alle gefehlt haben und weswegen wir nicht gewinnen, und es waren ja alles wie Neuzugänge, ja, hat man ja so gesagt, wir brauchen keine Neuzugänge kaufen, weil wir haben ja so viele Verletzte, die zurückkommen, und da hat man so langsam gemerkt, okay, nee, und es ging so weit nach unten, dass wir uns Sorgen machen mussten, dass wir nicht absteigen. Also da hat man sich schon wieder richtig Sorgen gemacht, oder?
Könnt ihr euch noch erinnern, was ich im Winter gesagt habe? Ich habe es für eine Fehlinterpretation gehalten, dass es an den ganzen Verletzten liegt. Klar auch, dann wärst du besser, aber dass es strukturell einfach nicht funktioniert. Und das war spätestens nach dem Spiel für mich dann klar. Und da hätte auch der ein oder andere Neuzugang, glaube ich, nicht viel ausgerichtet zu dem Zeitpunkt.
Also für mich, ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht, ich bin, glaube ich, immer zu positiv und denke, boah, das muss doch noch weiter nach oben gehen, und wir, weil der Kader eigentlich stark genug ist und so weiter. Ich wollte Fjell und ich wollte den Leuten, die das verantworten, vertrauen und glauben, dass sie da eine Idee hinter haben. Wir sind dann nach Kaiserslautern. Nee, zu Hause hatten wir Kaiserslautern. Kaiserslautern kam zu uns. Und das Spiel ging 0-1 aus, obwohl es eigentlich ein typisches 0-0 war, aus meiner Sicht.
Das passt dann natürlich auch in so einer Phase. Du kriegst ein Traumtor gegen dich, irgendwie, ich weiß nicht, aus 30 Metern schießt er den da in den Winkel. Ja, wenn es nicht läuft, dann kriegst du auch noch so eine Gegentore. Aber es war ja trotzdem, man hätte jetzt auch nicht von einem guten Spiel von uns reden können.
Nee, überhaupt nicht. Genau. Aber auch da, ehrlich gesagt, ich finde auch da das Thema blutleer, ehrlich gesagt. Ich hatte mir ein bisschen gewünscht nach der Pokalschlappe gegen Kaiserslautern, dass man hatte man da eigentlich noch eine Rechnung offen. Ja, und das hast du halt eben in dem Spiel auch wieder überhaupt nicht.
Weil du hast ja gerade auch gesagt, es kommt ja auch mal drauf an, wie wird es kommuniziert. Und dann immer dieses, jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. Aber das sind ja keine Reaktionen gewesen.
Null.
Hertha war nicht schlechter, aber verliert halt trotzdem. Ich habe gesehen, in der taktischen Aufstellung, Scherman war quasi das erste Mal wirklich Mittelstürmer. Wir haben eine Doppel-Sechs gehabt. Ich glaube, Clemens war der eine und, weiß ich nicht, Demme oder irgendjemand der andere. Aber es war halt vom System her irgendwie so eine Totgeburt irgendwie. Da war nicht drin, Entschuldigung, hartes Wort, aber und keine wirkliche Idee. Dann sind wir weitergefahren. Ich mache einfach schnell weiter, oder?
Nach ja, Düsseldorf? Müssen wir.
Gerne. Düsseldorf 2-1 auswärts. Ich war da, bei vielen auch in Düsseldorf. Frühe Führung, gute erste Halbzeit an sich, war okay. Aber nicht, weil Hertha so stark war, sondern weil Düsseldorf offensiv überraschend schwach war. Und ich weiß noch, wie ich in der Halbzeit im Stadion im Oberring stand und zu meinem Sitznachbarn sagte, wenn die offensiv wechseln und wenn die in der zweiten Halbzeit mit einem Offensiv spielen müssen, dann wird Hertha Probleme kriegen. Weil die hatten bis dahin eigentlich offensiv gar nichts hinten zu arbeiten. Und dann kam Pejcinovic, heißt er, glaube ich.
Hm. Wolfsburg-Leiger, aber ich fand in dem Spiel, da war so viel drin, dann danach muss ja auch Fiel gehen. Und da war so viel drin, weil wir haben eigentlich echt, finde ich, klar, Düsseldorf war schwach, aber wir haben es auch richtig gut gemacht und haben dann durch eine Aktion, wo wir wieder geschlafen haben, wo wir irgendwie auf Foulspiel plädiert haben oder jemand am Boden lag und wir nicht weitergespielt haben, haben wir es den Ausgleich kassiert und dann 2-3 Minuten später gleich das 2-1 und dann war der Drops schon wieder gelutscht und irgendwie gefühlt eine halbe Stunde oder eine Stunde Arbeit für die Cuts, wie so oft in der Saison. Könnt ihr gleich auch nochmal eure Meinung dazu sagen. Und da musste Fiel gehen und nach dem Spiel hat sich's für mich irgendwie falsch angefühlt, weil man ja immer gesagt hat, wir vertrauen auf den Prozess und wie die Spiele laufen und wie die Mannschaft auch hinter dem Trainer steht und wir wissen, wo wir hinwollen. Und dann eigentlich nach dem Besten der letzten Spiele muss er dann gehen. Also ich hätte in jedem anderen Spiel davor hätte ich es eher verstanden.
Aber es war halt die vierte Niederlage in Folge und wir hatten ja schon von Saisonanfang eigentlich was anderes vor und so ein bisschen.
Ich fand's ja richtig. Ich fand's ja im Endeffekt zu spät. Ich habe nur, also wenn du argumentierst mit, du vertraust so sehr auf ihn, dann würde ich ja es nicht gerade nach dem Spiel machen.
Sind das aber nicht halt die Floskeln, die du im Profisport dann halt einfach bringen musst, weil du kannst ja, also ich würde mir auch wünschen, er steht da und sagt, ja, keine Ahnung, gucken wir, ob wir morgen entlassen, aber heute kann ich nicht neu. Aber das sind so Floskeln, die dann einfach kommen und es war die vierte Niederlage. Ich war auch der Meinung, die Idee von dem Fiel-Fußball gefällt mir und die Richtung, sich weiterzuentwickeln, braucht vielleicht Zeit und so. Deswegen, ich war keiner, der gesagt hat, man muss Fiel entlassen, aber irgendwann wir kommen später dazu, gab es den Trainerwechsel und gehen wir erstmal in den Spielen weiter. Nächstes Spiel war, also erstmal Fiel musste gehen, das haben wir jetzt festgehalten nach dem Spiel und dann war das erste Spiel der neue Trainer Stefan Leitl. Nürnberg zu Hause und ja, war 0-0, also ist nicht viel passiert, aber ist ein neuer Trainer, muss auch erstmal ankommen und das braucht seine Zeit.
Was auffällig war in dem Spiel, war, dass wir eigentlich gegen den Ball das gemacht haben, was wir eigentlich immer wollte, und zwar das beste Pressing der Saison wahrscheinlich gespielt haben und dass die defensive Stabilität wieder eingekehrt ist in so kurzer Zeit. Also das war wirklich in Ordnung. Kann man jetzt auch mal fragen, wie gut war Nürnberg, aber das ist, kannst du ja immer fragen, wenn du defensiv gut stehst. Hättest du jetzt am Wochenende auch wieder fragen können, aber es war wirklich gegen den Ball eine richtig solide Leistung nach kurzer Zeit und man dachte, okay, die Grundtugenden werden jetzt wieder besser.
Dann waren wir, also Nürnberg nochmal ganz kurz, neuer Trainer, aber nicht verloren. Taktik war dieselbe. Also laut Schema, was ich gesehen habe, war es noch quasi das gleiche.
Grundformation.
Die Grundformation, genau. Entschuldigung, ich bin.
Ja, Taktik ist.
Ja, ja, irgendwas anderes. Ich bin da nicht so ganz differenziert wie du. Elversberg war das nächste Spiel. Auswärts. Knaller, oder?
4-0, ne?
4-0.
Ja. In einer Halbzeit vor allem.
Richtig. Also da war auch, wir haben ja schon über einige Tiefpunkte gesprochen. Letzte Rückblicken kann man immer noch mal sagen, wenn man jetzt schaut, wo Elversberg jetzt steht, wahrscheinlich einfach deutlich favorisierter, aber auch da fand ich ehrlich gesagt, das, was gegen Nürnberg ja so extrem gut geklappt hat, was du gerade gesagt hast, mit dem Defensivpressing, war in einer Halbzeit Elversberg komplett nicht zu sehen. Und ich sag mal, die zweite Halbzeit, ich glaube, da haben ja beide Mannschaften dann eher sozusagen auf jetzt mal ihr Ergebnis halten, wieder weiter gespielt. Also fand ich auch schon extrem schwierig, ja. Also oder bitter für den neuen Trainer. Also wo ich sagte, einfach dann geht das genauso gnadenlos weiter. Ja.
Also ich muss sogar sagen, also wieder ein erneuter Tiefpunkt und ich muss sogar sagen, egal wie gut Elversberg ist, weil ich schätze die vom Fußball auch schon wirklich sehr.
Die spielen Fußball, die wollen Fußball spielen. Also, und damit hat Hertha sowieso immer Probleme, wenn eine Mannschaft aktiv Fußball spielen will.
Aber ich dachte so, oh mein Gott, jetzt ist der Trainereffekt auch verpufft.
Das Gesicht.
Also ich habe wirklich Angst bekommen zu dem Zeitpunkt, weil man ja auch so dachte, ey, wir befinden uns jetzt wirklich im Abstiegskampf. Kann das diese Mannschaft? Das haben wir ja schon mal gehabt in der ersten Liga. Eigentlich nicht dafür zusammengestellt eine Mannschaft. So viele Junge mit dabei. Also die können alle gehen, wenn wir absteigen. Können die da? Also ich, zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich Panik als Fan bekommen.
Und das Gesicht, also wenn du in die Gesichter der Auswechselbank geguckt hast, das war ja auch irgendwie so zwischen Horrorshow und Verzweiflung, voller Verzweiflung. Also das, da war wirklich, ich saß in der Kneipe und das war eigentlich still, resigniert bis wütend. Also da und die zweite Halbzeit dann wenigstens 0-0. Also sie haben da angefangen, glaube ich, so bekommen im nächsten Spiel.
Ich glaube, da hat er schon umgestellt, ne?
Da hat er in der Halbzeit umgestellt. Also da der Gechter Clemens, die auch zu grün vielleicht dann für so eine Situation sind, so den Druck, haben in der zweiten Halbzeit viel gewechselt und Schadensbegrenzung betrieben letztlich.
Mehr war es dann auch nicht mehr, ja.
Ja, von einem Tiefpunkt dann zum nächsten, Gelsenkirchen zu Hause.
Wobei das ja auch irgendwie der Wendepunkt war, ne? Also die erste Halbzeit war richtig schlecht.
Da hatten wir wirklich das erste Mal eine andere Formation. Also da wurde mit der Dreierkette hinten gespielt.
Genau.
Wie heißt der? Leistner in der Mitte. Und das hatte, ich fand die erste Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht. Wir waren nicht schlechter, aber das Spiel haben wir halt wieder verloren.
Ich fand die erste Halbzeit richtig schlecht, aber ich finde, man hat halt einfach gemerkt, die haben es jetzt in der Saison noch nicht gespielt und du hast gesehen, die Abstimmung passt da noch nicht so, aber die zweite Halbzeit fand ich richtig, richtig gut und da hätten wir auch das verdient gehabt, das zu drehen. Also da hat Schalke wirklich Glück gehabt. Wir haben ja, glaube ich, war das das Spiel, wo Seevolk zweimal leere Tor vorbeigekommen
hat? Na, wir haben es auch zusammen geguckt, erinnerst du dich? Ja, also stimmt. Er hat diese Luftlöcher, einmal Seevolk und einmal war das Winkler.
Stimmt, Winkler war noch.
So, das war kurz vor der Halbzeit. Also ja, du hast recht, die erste Halbzeit war nicht so dolle, aber wir hatten, glaube ich, erst Chancen und dann kam irgendwie Gelsenkirchen und hat das Tor gemacht und also so.
Also ehrlich gesagt, die Sätze, die wir jetzt immer über das Paderborn-Spiel gesagt haben, die habe ich nach dem Schalke-Spiel von den ganzen Gästefans immer wieder gehört, die eigentlich absolut gar keine Ahnung gehabt haben, wie sie dieses Spiel 2-1 gewinnen konnten.
Ja. Und aber was war dann der Wendepunkt?
Das war ein Wendepunkt und ich bin jetzt mal ein bisschen vorlaut vielleicht. War das Ende von Zecke und Herrich? Weil danach gab es eine E-Mail von Hertha. Keiner weiß genau, wer sie verfasst hat. Sie gingen dann rum. Ich weiß, dass wir im Stadion alle, ehrlich gesagt, fassungslos waren. Und dann gab es so erstmal die ganzen Interviews und normalen Floskeln dazu. So, und dann ging es aber danach letztlich, wir kommen mal erst zum nächsten Spiel, aber ich glaube, da ging es los mit einer Wende im Verein.
Sind ja freiwillig gegangen, aber ich glaube auch, dass die Wende zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel dann am Ende nur der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat oder ob es generell eigentlich, glaube ich, schon sich dahin angebahnt hat, glaube ich schon eher. Aber das könnte schon eins der Auslöserspiele gewesen sein, ja.
Also ich sage jetzt nicht, dass es
Weißt du, was ich glaube? Es ist nur eine Spekulation, aber ich glaube eher, dass umso länger wir dann gut gespielt haben, dass das eher der Auslöser war. Weil das uns gezeigt hat, kommen wir später nochmal dazu.
Ja.
Wie wir dann jetzt aufgetreten sind, hat aufgezeigt, wie falsch es war, so lange an Fjell festzuhalten.
Also welches große Potenzial einfach sozusagen in der Mannschaft da gesteckt hat. Ja.
Was wir ja zu dem Zeitpunkt so nicht wissen konnten oder vielleicht haben wir es vermutet. Gelsenkirchen, nächstes Spiel war dann auswärts und da war ich auch mit dem Auto rüber, mit Freunden, Sophie und eine 12-jährige Lilly war dabei. Und die 12-jährige Lilly hat ihr zweites Auswärtsspiel gehabt. Ihr erstes Auswärtsspiel war in Karlsruhe, das haben wir gewonnen. Also letzte Saison oder irgendwann waren sie in Karlsruhe, haben wir gewonnen. Das war ihr zweites Spiel und sie hat einfach mal gesagt, wir gewinnen hier, ich glaube 5-1 oder 6-1 hat sie gesagt oder 7-1, aber jedenfalls so hoch, ja, und mit voller Überzeugung. Also jetzt nicht nur kindliche Naivität, sondern so, nö, guck mal. Ja, klar. Ich habe ihr gesagt, wenn sie das Spiel gewinnt, dann nehmen wir sie, also wenn wir das Spiel jetzt gewinnen, nehmen wir sie immer mit auswärts. Ja? Wie war das Ergebnis?
5-1. Also hätte ich auch nicht für Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand, der Matchplan ist perfekt aufgegangen. Ich hätte es an seiner Stelle auch so gemacht. Man hat darauf spekuliert, früh aufs erste Tor zu gehen. Und dann kriegst du halt Räume, weil sonst kriegst du ja gegen Eintracht Braunschweig keine Räume. Erst recht nicht bei denen im Stadion. Und die Situation war, wir hatten ja so einen Druck in diesem Spiel. Das ist ja kaum auszumalen, weil wir wissen ja auch alle als Herr Thaner, was ein Abstieg bedeuten würde. Da braucht man sich auch keiner Illusion ergeben, dann sind die Lichter aus.
Das war halt schon ein Finale, so ein
kleines. Ja, das war wirklich ein Finale. Und wenn wir das Spiel verloren hätten oder vielleicht sogar unentschieden, weiß ich nicht, was danach dann eben noch gegangen wäre. Und wenn du dann so fulminant trittst und Braunschweig ja eigentlich Auflösungserscheinungen am Ende hätte, wir hätten ja sogar noch mehr Tore erzielen können, dann war das mehr als nur ein Ausrufezeichen. Also es war wichtig und auch wirklich stark.
Genau, also kein bisschen glücklich oder dass man dachte, Gott, wie konnte das jetzt passieren? Das war ein unfassbar guter Auftritt. Ja? Und ich glaube, da hat man das erstmal wieder gesehen, was für ein unglaublich großes Potenzial in der Truppe drinsteckt und was da eigentlich noch möglich gewesen wäre oder ja, wo wir die nächsten Spiele jetzt ausgehen. Ja?
Und Scherhand war in diesem Spiel auch wieder, also nicht auch wieder, ich fand ihn da richtig stark.
Ja,
ich bin sonst ein Kritiker von Scherhand durchaus, also eh kritisch, aber ich muss sagen, jetzt in dieser Rückrunde war er schon einige Male auch gut im Spiel und hat ein Traumtor geschossen, hat in Braunschweig 2-3 Mal vorm Tor gestanden, hat auch da ein Tor geschossen und natürlich Rehse, also der wo wären wir in dieser Saison, hätten wir einen Rehse für die ganze Zeit gehabt.
Aber auch da, ne, wie er ihn eingesetzt hat. Also das spielt natürlich alles eine Rolle. Wir haben ja Rehse vielleicht zu früh auch in der Hinrunde gesehen. Versteht man aber auch, würde wahrscheinlich jeder Trainer machen. Er will ja auch die ganze Zeit spielen, hat ja viel auch immer gesagt, ne, ist schwer, den zurückzuhalten. Nur du hast dann das erste Mal gesehen, okay, da ist ein Trainer, der setzt den wirklich komplett gemäß seiner Stärken ein. Und nimmt ihm seine wenigen Schwächen auch noch, indem er eben nicht mehr auf dem Flügel spielt und defensiv eigentlich ja Verantwortung hätte.
Okay, gehen wir tatsächlich mal in diesem Moment vielleicht auch aufs Spielsystem einmal ein, weil das ist ja schon bei Hertha wirklich eine massive Änderung zu den letzten, weiß ich nicht, gefühlt 10, 15 Jahren, wo wir eigentlich immer mit einem Stoßstürmer spielen und versuchen irgendwie über Flanken, so müssen wir da irgendwie nach über außen kommen, aber jetzt haben wir auf einmal zwei relativ schnelle Stürmer, mehrere Spiele hintereinander, nebeneinander im Sturm, und das Spiel geht viel mehr in die
Tiefe.
So. Und das fand ich, haben wir lange bei Hertha, seit Pantelic und Voronin oder so, habe ich sowas in der Art nicht gesehen, dass wir so zwei Stürmer haben, die schnell und spielen wollen irgendwie, oder?
Ja, zumal ja, das, also für mich hat er wirklich eine Sache super gemacht, und zwar alle Spieler gemäß ihrer absoluten Stärken eingesetzt. Also wenn wir jetzt Rehse nehmen, wie gesagt, defensiv nicht mehr so eingebunden, und du siehst es ja immer, er steht ja gar nicht immer auf der Neuner Position neben Derry, sondern im Ballbesitz, der kann überall stehen. Der ist ja mal im Halbraum, dann ist er in der Breite, da wo er gerade eben sein will, weil er eben vorher keine Abwehraktion durchzuführen hatte. Da hat der Paul, finde ich, auch zu Recht immer gemeckert, dass er da den Außenverteidiger nicht unterstützt. Leistner habe ich ja immer, ich persönlich, ja, habe ich auch viel Hass abbekommen, immer kritisiert, weil für das Spielsystem von Fiel einfach gar nicht gemacht. Wenn du an der Mittellinie mit deiner letzten Linie stehst und du hast eine Zweier-Innenverteidigung, dann den Raum kriegst du nicht mehr geschlossen. Und was hat er gemacht? Was ist seine größte Stärke? Der letzte Zweikampf oder vielleicht auch mal nach vorne verteidigen, aber er braucht halt eine schnelle Absicherung. Also hat er ihm zwei Innenverteidiger daneben gestellt. Seevolk nicht mehr in einer, wo er nicht so viele Fehler im Spielaufbau machen kann, nicht mehr im Dreieraufbau, sondern auf die Schiene. Also alle Spieler irgendwie gemäß ihrer absoluten Stärken aufgestellt. Und das, finde ich, hat man dann in dem Spiel halt auch gesehen.
Also er macht sie besser.
Ja, er sieht, was deren Stärken sind und versucht nicht, denen das System, was er gerne spielen würde,
von auf. Von dem, was vorher war, hat er sie dann besser gemacht.
Er guckt, was haben die Spieler, die ich habe, für Stärken und macht dann das System und nicht andersrum.
Aber wann hatten wir das letzte Mal bei Hertha? Weil ich, also jetzt können wir wirklich, wirklich wieder in die Geschichte zurückschauen, weil ich finde, wir hatten ja, wenn wir bei Stürmern bleiben, also schon auch namhafte Stürmer, wo man sich im Nachhinein gefragt hat, warum treffen die bei Hertha nicht? Mhm. Und da würde ich, das natürlich klingt jetzt auch irgendwie platt, aber es war ja ganz oft so, dass die in ein System reingepresst worden sind, was denen gar nicht lag, anstatt zu gucken, was ist denn eigentlich das System, was diese Stürmer jetzt brauchen? Und deswegen finde ich das jetzt aktuell gerade so unfassbar faszinierend, weil du hast ja das Gefühl, dass alle Spieler gerade richtig performen. Also da ist keiner, der, wo du sagst, oh Mensch, das war jetzt aber heute überhaupt gar nichts, sondern wenn ich jetzt auch das letzte Spiel, das war jetzt nicht die zweite Halbzeit, nicht brillant, kommen wir gleich noch zu, aber ich fand, es war trotzdem hat wieder Spaß gemacht zuzugucken und die Leute performen.
Wir kommen jetzt in die Spaßspiele, weil das war der Beginn einer Serie und das nächste Spiel war Karlsruhe zu Hause gegen unsere Freunde. 3:1, Doppelpack Arese, zweiter Sieg in Serie, da sind auf einmal Gefühle gewesen.
Ja, ausgerechnet gegen unsere Freunde sind wir irgendwie mal relativ gut, ne? Außer damals, wo wir fast in die Champions League gekommen wären. Aber ja, auch das wieder, ne? Also man hat gemerkt, die gegnerischen Mannschaften haben deutlich mehr Probleme, auch wenn sie sich ja dann langsam darauf einstellen konnten, ne? Was wir wollen, nämlich Tiefe dahinter. Aber dann hat man eben mal gesehen, was da möglich ist. War natürlich auch gerade eine Schwächephase vom KSC, aber musste trotzdem eben erstmal 3-1 zu Hause gewinnen.
Ich habe einen KSC live in Gelsenkirchen gesehen. Nach dem, was war das, Düsseldorf-Auswärtsspiel oder so, sind wir da noch hingefahren. Am nächsten Tag haben das Spiel gesehen. KSC war erschreckend schwach, leider. Mhm. Also ich hätte die gerne gegen Gelsenkirchen gewinnen sehen. So. Aber und da habe ich mir gedacht, ey, wenn wir nur schnell draufgehen und sie ein bisschen unter Druck setzen, also nicht spielen lassen, sondern selber spielen wollen, dann sieht der KSC bei uns eigentlich in dem Spiel keine Sonne. Und letztlich geht's ja um 3 Punkte, also Karlsruher Freunde, bitte nicht böse sein, aber taktische Aufstellung und wie wir da angehen wollen. Wir haben es 3-1 gewonnen und ja, das war der zweite Sieg in Folge. Dann sind wir nach Köln gefahren, auswärts und also ich sag mal...
Tabellenführer noch, oder?
War zu dem Zeitpunkt ja. Tabellenführer. Ich wollte gar nicht hin, weil DFB-Pokal schon da verloren und auch wieder so weit fahren. Ich hatte gar keinen Bock. Und was passiert? Wir finden auf irgendeiner Auto-Immo-Scout-Irgendwas-Seite finden wir einen Wagen für den 1892-Hilft-Bus. Und wo steht der?
In Köln.
Ja, okay. Dann wollte der...
Es sollte so sein.
Sind wir nach Köln gefahren. Wir haben ihn letztlich auch gekauft. Und der wird demnächst dann auch nach Berlin kommen, wenn er zugelassen ist. Ja, und auch Lilly war dann wieder dabei und ist nach Köln gefahren. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben gegen den Tabellenführer 1-0 gewonnen.
Nein, nicht nur das Ergebnis, das Spiel. Also das war ja
das eins Tor der von Rehse.
Ja, auch das.
Das war ein Traumtor.
Das war ein Traumtor, aber generell auch, wie wir gespielt haben. Also ich habe wenig Spiel, also ich wüsste nicht, vielleicht war es sogar das beste Spiel. Also das war wirklich sowas
wenn
von gut.
Toni Leistner eine Kickernote 1,5 hat,
ja,
dann muss es wahrscheinlich eines der besten Spiele
gewesen. Ich war ein bisschen vorweg, weil das hatte ich sozusagen, wenn wir hier über die Saison-Highlights sprechen, das war für mich auf jeden Fall unter den Top 3. Also das war spielerisch top. Es war, also ich war auch da und ich sage, das sind immer diese Auswärtsspiele, die ich besonders gerne einfach auch begleite. Also das heißt, wir waren in der Straßenbahn, Hohn und Spott, Berliner, wir steigt doch ab und seid so schlecht. Pokal haben wir euch rausgeschmissen, heute schießen wir euch ab. Und dann legt Hertha so eine Leistung hin und schießt sie aus dem eigenen Stadion. Das war unfassbar toll und gut.
Das ist die Hertha. Also damals auch Relegation Hamburg war ja ähnlich so. Mhm. Fährst du hin und alle lachen schon über dich oder so und alles so und dann auf einmal aus dem Nichts. Hier hat es sich aber schon so ein bisschen angedeutet, oder nicht angedeutet, aber es ist immerhin der dritte Sieg, sehe ich das richtig? Der dritte Sieg in Folge gewesen. Ja. Und das haben wir bei Hertha sehr lange schon nicht mehr gehabt tatsächlich. Also es war irgendwann in den 2000ern, Ende 2010 irgendwie was.
2019, glaube ich, war es unter Čović. Das war ja doch das
Lustige. Genau. Aber dann 4 Spiele in Serie gewinnen. Das war irgendwie unter Jos Luhukay oder so. Irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Also schon eine Weile her. Köln geschlagen und dann hatten wir zu Hause Darmstadt. Gewinnen wir das vierte Spiel?
Nee, leider nicht. Aber das war, ja, es war dann eine der schwächeren Partien, kann man schon, glaube ich, behaupten. Man hat gemerkt, dass Darmstadt dann schon sehr darauf eingestellt war, was wir machen wollten, standen. Hatte ja eigentlich Kofeld vorher auch schon angekündigt, dass sie deutlich tiefer stehen würden. Aber trotzdem, dafür, dass es nicht so eine Glanzleistung wie in Köln war, kann man sagen, sonst hätten wir wahrscheinlich vor ein paar Wochen das Spiel noch verloren. Und das war dann wieder ein Fortschritt.
Absolut, genau. Ich meine, das ist vorhin gesagt, das ist natürlich auch kein Wunder, dass die anderen Mannschaften sich ja dann einfach darauf einstellen. Ja, und ich finde, das hat Darmstadt in dem Spiel wirklich auch perfekt gemacht. Und dem, ja, muss man sagen, mit 1-1 kann man da auch gut nach Hause gehen. Also.
Ich finde, dass das ganz gut und ganz wichtig ist, dass wenn sich die Gegner auf uns einstellen müssen. Also wenn anders als vorher, wo wir uns gucken, wie kommen wir durch dieses Spiel, müssen wir uns auf den Gegner und den sein Spiel einstellen. Selbst wenn wir versuchen, eine eigene Taktik und Startformation und so weiter, aber dann müssen wir auf dem Spielfeld doch gucken, was macht der Gegner, so, weil wir es einfach nicht übersetzt kriegen sozusagen. Und jetzt gucken die Gegner schon wieder langsam zu dem, ich sag mal, vom Team, von der Teamqualität her sollte es auch so sein. Es war der vierte, das vierte Spiel, was wir dann in Serie nicht verloren haben. Also mal abgesehen von 4 Siege hätten wir, aber wir haben 4 Spiele nicht verloren. Und sozusagen, Leitl scheint da etwas bewegt zu haben.
Ja, auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Und das Problem war ja vor allem auch in der Ära davor, wir haben ja häufig gut angefangen. Aber das Problem war immer, wenn die Gegner sich auf uns dann im Spiel eingestellt haben, häufig auch wenn sie umgestellt haben, gerade gegen Trainer, die in der ersten Halbzeit umgestellt haben, ging dann halt nach einer Führung gar nichts mehr. Und das war jetzt eben anders.
Dann wollen wir schon zum nächsten Spiel?
Ja.
Ulm, auswärts.
Auch wieder schwierig, unangenehm.
Hat einen neuen Coach, also 1-2 Spiele neuer Coach, glaube ich.
Waren auch, ich weiß nicht, ich glaube, waren auch noch ungeschlagen, kriegen extrem wenig
Gegentore. Nee, 2 Heimspiele gewonnen und ein Auswärtsspiel unentschieden oder verloren. So war das jedenfalls. Also neuer Trainer und ein bisschen Euphorie, sag ich mal.
Ja, Hoffnung. Ne?
Hoffnung, genau. Und ja, Hertha hat in diesem Spiel versucht, nach vorne zu spielen gleich, aber hat letztlich erstmal eingeschluckt.
Also ich fand die erste Halbzeit, muss ich sagen, war ein Rückfall in Elversberg-Zeit, nur dass Ulm nicht so gut ist wie Elversberg. Also gegen Elversberg jetzt wahrscheinlich wieder 4-0 hinten gelegen. Also ich war sehr, sehr entsetzt fast schon über die Leistung. Und dann auch wieder was Neues. Die zweite Halbzeit, nach 10 Sekunden hast du schon gesehen, völlig anderes Gesicht. Ich glaube, Thorsteinsson kam rein, ne, für Sessa.
Der hat, glaube ich, den Ball auch gleich einmal gewonnen.
Hat gleich erobert, in die Tiefe gespielt, 1-1. Und dann war es ja so, haben wir das Spiel gedreht und dann hättest du ja auch gleich 3-1 und 4-1 gefühlt stehen können. Dann kriegst du halt nochmal
ein Traumtor. Also erstmal 1-1, dann hat Reze gleich noch, glaube ich, das 2-1 gemacht. War das Reze?
Genau, Gechter hatte noch, nee, es waren das zweimal Reze?
Weiß ich auch nicht ganz genau, aber also wir haben 2-1 geführt. Und dann ist aber erstmal der das 2-2 gefallen. Also da war ja auch relativ schnell nach dem 2-1 kam wieder das 2-2. Also wir gehen in Führung, Euphorie gedreht und dann 2-2, was jetzt?
Aber da konntest du auch nichts machen. Also das war einfach ein Traumtor. Also das kannst du auch sehr schwer verteidigen.
Und dann niederlächnert der Florian den Ball mit dem Kopf irgendwie so
noch zum 3-2.
Irre.
Standardtor. Wir hatten ja in dem Spiel, deswegen meinte ich das eben, Cuisance Halbfeldfreistöße auf einmal so eine Waffe. Gechter hat ja schon an die Latte geköpft und dann Niederlechner, ja, hat jetzt nicht groß die Richtung verändert, aber ein Joker-Tor und ein Standardtor.
Da, wo ein Stürmer dann stehen muss und ihn Niederlechner reinlechnet macht. Genau, 5. Spiel in Serie ohne Niederlage. Fun Fact habe ich hier stehen bei mir auf dem Notizenzettel, den ich mir gemacht habe. Hannover entlässt Breitenreiter.
War das der Anfang dieser wilden Trainerentlassungsorgie in der zweiten Liga? Ich glaube.
Ich glaube ja. Und für den haben sie extra den Leitl entlassen in Hannover, weil der Breitenreiter, also als sie Leitl entlassen haben, war Hannover 2 Punkte hinter dem Aufstieg. Platz, hinter dem Relegationsplatz, glaube sogar zweiter Platz auch sogar. Und dann entlassen sie auf dieser Position den Leitl, um Breitenreiter zu holen. Hätte für uns nicht besser laufen können, oder?
Alles richtig gemacht, ja.
Wobei, man muss es auch ein bisschen, finde ich, ins Verhältnis setzen. Also es war auch nicht völlig aus der Luft gegriffen aus meiner Sicht, weil er hatte diesen 3-Jahres-Plan in Hannover. Und klar, das waren nur 2 Punkte, aber der Trend war extrem schlecht. Und er hatte extreme Probleme, offensiv irgendwas an Gefahr zu erzeugen mit Hannover. Ob das jetzt am Kader liegt oder an ihm, sei dann mal dahingestellt. Ne? Im Nachhinein würde man jetzt vielleicht sagen, eher am Kader. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man es gar nicht nachvollziehen konnte.
Jetzt hat allerdings Hannover mehr Punkte Rückstand und hat weniger mit dem Aufstieg zu tun als unter Leitl. Also, ja,
also dann
und
doch
Leitl ist jetzt bei uns und hat eine Niederlagenserie, Serie ohne Niederlagen hingelegt. Hat mich jedenfalls sehr gefreut. Dann hatten wir zu Hause mal wieder eines dieser Spiele, wo viele Gästefans da sind. Wir reden vom Spiel gegen Magdeburg. 1-1. Wie fandet ihr das Spiel?
Glücklicher Punkt.
Ich seh in beiden Gesichtern so ein...
Ja, war okay. Also wir haben richtig gut angefangen. Wir können eigentlich schon früh 1-0 oder vielleicht sogar 2-0 führen. Machen es halt nicht. Einmal Reze knapp vorbei, einmal muss er passen. Und es war eine ganz wilde Anfangsphase und am Ende, kann man es glaube ich nicht anders sagen, hatten wir Glück, dass Magdeburg so ineffektiv war. Aber trotzdem haben wir es gegen einen Top-Gegner gut verteidigt und mitgenommen, sage ich mal so.
Ich glaube, so würde ich das auch sagen. Also ich glaube, die Nachrichten danach war ja im Kicker, war ja immer, Magdeburg verliert 2 Punkte in Berlin. Ich glaube, dass das trifft. Also ich fand, die Anfangsphase war halt wirklich auch wieder wirklich vogelwild und gut und hat wirklich Spaß gemacht. Und ich liebe auch mal so eine Spiele, wenn so viele Gästefans dann da sind. Also die Atmosphäre war toll. Aber ich würde mal sagen, schlussendlich war das 1-1 auch total gerecht dann.
Absolut. Also ich fand das Spiel optisch wenig interessant. Man hätte 2 Minuten ins Stadion gehen können, und zwar in der 45. und 44. und der 45. Minute. Da sind die Tore gefallen. Und das Wichtigste aber eigentlich, 6. Spiel in Serie ohne Niederlage. So, und jetzt kommen wir zum aktuellen letzten Spiel. Und danach tippen wir die beiden Spiele, die noch ausstehen. Und dann bin ich mal gespannt, auf welchem Platz die Hertha landet und wer eure 3 Aufsteiger und Absteiger noch sind. Wir kommen erstmal zum letzten Spiel, was wir jetzt gesehen haben. Das war das Spiel gegen Fürth zu Hause.
Ja, ereignisarm, wie man es gegen Fürth erwarten kann. Die haben ja auf einmal wieder richtig Druck. Die haben ja gefühlt gar nicht am Spiel teilgenommen. Also das war ja also aus Fürther Sicht erschreckend. Wir haben es solide gemacht, ohne ein Feuerwerk abzubrennen, aber es war in Ordnung.
Aber hätten wir dieses eine Tor nicht gemacht und wir hätten nach hinten raus, also ich hatte auch nicht das Gefühl, es war ein ungefährdeter Heimsieg, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich jetzt so eine Mannschaften, wenn wir nächstes Jahr aufsteigen wollen, müssen wir irgendwie.
Also in so einem Spiel musst du schon mal ein bisschen mehr Torchancen entwickeln, finde ich auch.
Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also ich würde mal sagen, wenn du, also ich bleibe bei meiner These, wenn du so eine Spiele 1-0 gewinnst, ich sag, dann steigst du genau auf. Ja? Und ich meine, natürlich ist es immer schöner als Zuschauer, dann so ein 3-0 zu sehen, aber ich kann mich nicht an der Fürth einmal aufs Tor geschossen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da mal irgendwo richtig was gebrannt hat. Und
also defensiv war es super.
War es wirklich okay, also wirklich, wirklich gut, und ich hatte immer das Gefühl, dass man hätte noch eine Schippe rauflegen können und dann, also gerade in der zweiten Halbzeit, die ich relativ langweilig oder uninspiriert fand, ich glaube, wenn es da wirklich was gegangen wäre und man hätte wirklich sagen müssen, da muss unbedingt noch ein Tor her, glaube ich, hätten die es auch geschafft.
Aber muss das nicht jetzt quasi bei allen, es geht für uns eigentlich um nichts wirklich mehr, muss das jetzt nicht Ziel sein, die Mannschaft dazu zu bringen, so zu spielen, dass wir im nächsten Jahr aufsteigen wollen? Also dass wir jetzt schon diese Automatismen und das, also auch dieses Gewinnen wollen gehen und so weiter da einpflanzen, weil du musst, wenn du aufsteigen willst, weiß ich nicht, immer jedes Spiel gewinnen wollen, und wenn du einen Gegner bei 1-0 hast, dann musst du schon 2-0, 3-0 machen, und das wäre so ein typisches Spiel gegen Fürth gewesen, wo ich sage,
ja, 1-0 ist schon gefährlich. 1-0 ist schon immer gefährlich, weil klar kannst du jetzt sagen, Köln hatte, glaube ich, irgendwie 8-mal 1-0 dann gewonnen, aber gerade in der zweiten Liga, du kannst halt immer durch einen Standard dann eben wieder 2 Punkte
das
verlieren.
Das hatte ich zum Schluss auch beim Spiel gegen Fürth. Also wenn die jetzt mit dem Torwart noch nach vorne und so weiter, also das war ja, hätte noch passieren können, ja? Hätte auch noch ein Tor des Jahres fallen können.
Ja, vor also Marcelinho Sorgen.
Ich würde sagen, das 2-0 war für mich aber sozusagen näher als sozusagen das 1-1.
An sich ja. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst, und würde ich auch so sehen, wenn du wirklich, weil der Gegner war auch wirklich enorm schwach, das muss man einfach sagen.
Und auf die Karte, die ich so anspreche, zahlt auch ein, dass Maser jetzt auf Abschiedstour ist. Und was sagt ihr, sollte man Maser jetzt noch weiterspielen lassen, oder sollte man nicht gucken, dass so ein neuer, junger Spieler wie Loom, ist jetzt nicht ganz die Position, ist nicht ganz so, aber dass man eher guckt, dass man auch diese Jungs jetzt spielen lässt und Maser, also nicht falsch verstehen, ehrenvoll verabschiedet, hat er sich verdient und bringt uns gutes Geld, finde ich. Also, oder ganz kurz zu Maser, was ist eure Meinung?
Na, jetzt hast du gerade gesagt, wäre es nicht eine gute Phase, um diesen Willen zu wecken, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Ich sag mal, wenn du das Spiel gewinnen willst, würde ich Maser definitiv aufstellen. Ja? Und deswegen würde ich ihn, also vielleicht kann man sich überlegen, dass man ihn dann auch mal frühzeitiger vom Platz nimmt, um dann irgendwelche jungen Spieler nochmal die Chance zu geben. Aber grundsätzlich würde ich jetzt trotzdem, auch wenn wir wissen, dass er geht, ihn auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen.
Ja, ist schwierig, weil natürlich uns das Geld auch wichtig ist. Ne? Jeder Tabellenplatz bringt uns was, und auch das Gefühl, was du gesagt hast. Und ich verstehe auch, dass man es dann ergebnisorientiert angeht und die Top-Mannschaft aufstellt, aber das war eine der Dinge, die man Pal Dardai zum Beispiel nicht absprechen kann, egal wie man jetzt zu ihm als Trainer steht, dass er in solchen Situationen halt immer den Jugendspielern die Chance gegeben hat. Und wenn es nur der Ausblick für die Zukunft ist, wenn wir mal auch an Wolfsburg denken, wo wir schon abgestiegen waren, wo dann Tjaak, Clemens, Ibo, ich glaube, Falk Stange noch gespielt haben.
Ich bin mal still.
Nee, aber das ist wirklich, das muss.
Also es waren Spiele, da waren andere auch verletzt und so weiter und ich.
Aber Tja, Ernst hätte nicht im Tor stehen müssen.
Vielleicht der Einzige, würde nicht, aber also da würde ich gerne mir genau nochmal angucken, welcher Zeit, welche Spieler warum gespielt haben und welche verletzt waren und so weiter. Weil dass er immer so auf die Jugend gesetzt hat, gerade noch in der Bundesliga, in der ersten Phase, wo er da war, habe ich das gar nicht gesehen. Später vielleicht, aber. Da weiß er, da bin ich.
Aber ich bin ja auch sehr kritisch Paar gegenüber, man muss ja auch sagen, was er gut gemacht hat. Und das hat er gut gemacht und da haben viele Trainer Probleme mit. Weil ich das ist so eine der wenigen Sachen, die ich jetzt nicht verstehe, anleite, wieso man Buchalakis anstatt Boris Numm 5 Minuten einwechselt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Aber das macht er auch mit System so ein bisschen, oder? Jedes Spiel ist eigentlich die Auswechslung so ziemlich gleiches Schema.
Ja.
Oder?
Ja. Aber deswegen kann ich
heißt nicht, dass es richtig ist, aber also das merkt man und warum macht er das nicht mit Loom? Ja, interessante Frage.
Also Buchalakis ist im Sommer so oder so weg. Also was
er bringt dem Spiel auch einfach nichts. Nee, so, also und jetzt wo, dann lass doch einen jungen Spieler spielen, der vielleicht auch mal einen Fehler macht oder so. Sören, du hattest schon durchaus recht. Ich habe gefordert, ob man da jetzt irgendwie mehr bringen muss und so weiter. Und dann ist das konterkariert, das ja so ein bisschen, wenn du Jugendspieler spielen lässt, diese Aussage. Aber beides hat irgendwie seine Berechtigung.
Total. Und ich würde mal sagen, da kann man nochmal so ein bisschen von Geschichte zum Anfassen aus den Anekdoten ja nochmal erzählen. Das ist immer ganz schön, weil wir auch so ein paar von diesen Berliner Talenten dann eben bei uns dann auch da hatten, die jetzt also 2004, 2005 dann da waren. Unisono sind eigentlich immer alle dabei, die immer sagen, hier in Berlin hast du nie eine Chance bekommen als Jugendspieler. Und wir konnten eine erste richtig Karriere machen, wenn wir Hertha verlassen haben oder wir waren gezwungen zu gehen, um richtig durchzustarten. Und ehrlich gesagt, das ist natürlich bitter. Deswegen verstehe ich auch dich, André, wenn du sagst, die müssen halt eben spielen. Und aber ich habe immer das Gefühl, im Moment haben wir ja relativ viele eigene Wechsel jetzt eben dabei. Ja, und deswegen finde ich, sind wir auf einem guten Weg, also besser als es noch in der Vergangenheit war. Ob es jetzt die letzten 3 Spiele eben dann sein muss, das ist.
Na, die Frage ist, wann ist es denn einfacher, mit denen zu spielen? Als jetzt. Wann ist weniger Druck drauf als jetzt? Das wird nicht mehr der Fall sein.
Also wahrscheinlich, wenn wir nach 25 Spieltagen aufgestiegen sind, dann kannst du die reinschmeißen, aber es wird zu spät, dann beschweren sich wieder alle.
Selbst da haben wir es nicht gemacht. Damals mit Adrian Ramos und Pierre-Michel Lasogga haben wir dann trotzdem Ramos zu Ende spielen lassen, die Saison quasi fast durchspielen lassen und Lasogga kam irgendwie nur so ab und zu mal zum Einsatz, obwohl man da hätte sagen können, lass ihn doch mal spielen und sich durchsetzen. Aber ich glaube, ich verzettel mich und bring uns mal so ein bisschen auf die, also 16 Punkte aus den letzten 7 Spielen. Ich würde sagen, Rehse, Leitl, Systemumstellung. Was wäre, wenn wir das alles viel früher gehabt hätten?
Hätte Fahrradkette, aber in der Leitl-Tabelle sind wir, seit er da ist, plus auch dieses Elversberg-Spiel und Nürnberg, sind wir Erster.
Punkt.
Da kann man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen.
Dann kommen wir doch mal zu unseren Tipps. Wie habt ihr denn getippt die letzten Hertha-Spiele? Habt ihr da also gegen Münster auswärts und gegen Hannover? Ich sag mal meine Tipps. Ich glaube, in Münster gewinnen wir 2-1. Und zu Hause gegen Hannover, letztes Spiel, da sind wir immer super stark, 2-2.
Ich glaube, diese Liga kann man ja eh nicht tippen. Wenn ich jetzt wer hat das gesehen, dass Münster nach dem Trainerwechsel 5-0 gewinnt? Also soll mir einer erzählen, dass das einer vorher gesehen hat in Magdeburg. Ich sag, wir spielen jetzt 1-1, weil die diesen Trainerhype haben, bleiben aber ungeschlagen und gewinnen dann zu Hause gegen Hannover 2-0.
Gegen seinen Ex-Club. Ja, genau. Deckt sich mir leider. Das ist ein bisschen langweilig. Aber sozusagen, ich habe auch 1-1 gegen Münster getippt und dann 2-1 zu Hause gegen Hannover. Und
Dann, ich habe damit die Hertha auf Platz 11 und 47 Punkten.
Mit unserem Tipp Hertha auf 10 mit 47
Punkten. Kommt drauf an, wie Nürnberg spielt,
genau. Glaube ich.
Ne?
Ja. Und dann lass uns nochmal schnell die 3 Aufsteiger und 3 Abstiege, Absteiger oder 2 Aufsteiger, Relegation, 2 Absteiger nennen. Soll ich anfangen? Felicio, möchtest du anfangen? Fang du an.
Bei mir steigen ab.
Wollen wir mit dem
Aufstieg? Oder Aufstieg?
Aufstieg. Fangen wir lassen beim Aufstieg anfangen.
Okay, also HSV steigt auf. Ich glaube, die werden auch Erster. Ist halt total schwer jetzt zu sagen. Köln hat ja gestern Trainer und Sportvorstand entlassen. Jetzt kommt Funkel. Also keine Ahnung, was ich davon halten soll und was da jetzt passiert. Ist wirklich schwer einzuschätzen, weil Köln echt schwach war in den letzten Spielen. Aber ich sage jetzt mal, HSV und Köln machen es trotzdem, weil sie noch einen gewissen Vorsprung haben. Und HSV hat ja 4-0 gewonnen. Ich glaube, jetzt ist der Drops gelutscht. Und 3 habe ich schon letzte Woche gesagt und ich hatte gesagt, Elversberg und Magdeburg könnte ich mir vorstellen. Ich jetzt glaube ich Elversberg.
Okay.
Okay, die Absteiger mache ich mal zuerst, weil sonst klingt es immer so, als wenn wir beide mal uns abgestimmt haben. Also bei mir ist es auch. Also ich habe jetzt Köln auf 1. Ich glaube, die schaffen es trotzdem, jetzt auch mit dem ganzen Chaos. Aber HSV dann auf 2 und Elversberg dann auf 3.
Elversberg auf 3. Und ich habe gesagt, der HSV steigt auf als Erster, obwohl ich das schade finde. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, letztlich. Der HSV gehört in die Bundesliga. Das ganz klar. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und Paderborn sehe ich als Aufsteiger laut meines Tippspiels und Elversberg auf der 3.
Paderborn,
ja.
Paderborn. Paderborn spielt, glaube ich, noch gegen Düsseldorf, ne?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube gegen Düsseldorf, aber vor allen Dingen Köln hat Spiel gegen Kaiserslautern und Nürnberg, glaube ich. In Nürnberg, glaube ich, habe ich unentschieden getippt und Kaiserslautern kann dann quasi selber noch aufsteigen. Ist dann abhängig vom Spiel gegen Elversberg, also von Elversberg-Spiel. Und wenn Elversberg das verliert, könnte Kaiserslautern tatsächlich selber noch aufsteigen, wenn sie gegen Köln gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass Köln das letzte Spiel nicht gewinnen wird und Elversberg das macht. Aber wir gucken mal.
Ich gönn's Kaiserslautern aus einem Grund nicht. Weil ich es verrückt finde, wenn du in einem Jahr im Abstiegskampf warst, im nächsten Jahr so einen guten Fußball spielst und dann vier Spieltage vor Schluss deinen Trainer rauswirfst, finde ich das wirklich, also weiß ich nicht, finde ich nicht, dass man, dass sowas belohnt werden sollte, aus meiner Sicht.
Du wolltest, Sören, mit den Absteigern diesmal anfangen, und bitte.
Ja, also ich glaube, letzter Platz, 18. Relativ klar Regensburg, dann 17. Ulm und dann ist bei mir die Konstellation eingetreten, dass 14., 15., 16. alle punktgleich sind. Aber auf Platz 16 dann Braunschweig, 15 Fürth, 14 Münster.
Interessant, interessant.
Bei mir ist es genauso, wobei ich meinen eigenen Tipps irgendwie nicht so richtig traue. Bei mir ist auch Regensburg, Ulm, Braunschweig, Münster, Fürth. Weil Münster spielt gegen Ulm am letzten Spieltag. Mhm. Und das sorgt dann irgendwie dafür.
Bei mir sind es Regensburg letzter, Ulm 17. und Fürth in die Relegation. Die spielen gerade so schlecht und so, dass ich glaube, die verlieren da zweimal hintereinander.
Kann passieren, ja.
Und ja, das war dann quasi unser Saisonrückblick, würde ich sagen. Wir kommen gleich zu den Top 3 oder Flop 3. man muss nicht 3 nennen, aber was uns da einfällt. Und dann kommen wir nochmal zum Thema Trainerwechsel und Thema Zecke und der Abgang von Herrich. Aber erstmal noch abschließend zur Saison. Eine verschenkte Saison, oder?
Absolut. Also du musst es dir einfach nur von den Finanzen angucken. Wenn du den Halbjahresbericht gesehen hast und wir Minimum mal den zweiteuersten Kader der Liga haben, dann kannst du nichts anderes sagen, als egal wie das jetzt ausgeht, dass es eine Katastrophensaison war. Weil jeder weiß es, jedes Jahr wird schwerer. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt. Also Übergangssaison bringt dir gar nichts in der zweiten Liga als Absteiger. Und dieses Jahr ist es sogar noch enormer, weil wir neben dem Transferüberschuss halt auch noch enorm Gehälter einsparen müssen. Und deswegen bei dem Potenzial, was wir jetzt sehen, was hat Leiter jetzt? 2 Punkte pro Schnitt, glaube ich. Könnte hinkommen, ne? 18 Punkte in 9 Spielen. Dann siehst du ja offensichtlich, klar, es waren viele verletzt, aber dass das, was wir eigentlich gedacht haben, dass der Kader, den wir haben, eigentlich gut zusammengestellt ist, auch wenn da viele Verletzte sind, dass da definitiv nicht das Maximum rausgeholt wurde. Zwischenzeitlich.
Genau, ich meine nicht das Maximum rausgeholt, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben wirklich dem Abstieg ja ins Auge geguckt, also den Abstieg in die dritte Liga. Und ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Felicio, dass dann ja wirklich auch die Lichter bei Hertha ausgegangen wären. Also das heißt, jeder, der jetzt sagt, die Saison war so mittelmäßig, das war sie nicht. Es war eine absolute Katastrophensaison. Und mit dem Kader, ehrlich gesagt, ich bin gespannt, wer jetzt übrig bleibt für die kommende Saison. Was ich jetzt auch aber wieder so schade fand, weil es ja doch relativ große Euphorie rund um Hertha gab. Ja, also wenn ich jetzt mal so gucke, meine Kinder sind 12 und 16, bei in der Generation gibt es aktuell nichts anderes als Hertha BSC in der Schule. Ja. Das heißt, die kommen immer noch zu den Spielen, obwohl diese Spiele gerade in Erinnerung so unfassbar grausam war. Wenn ich mir jetzt überlegen würde, was passieren würde bei den Kindern, wenn wir es geschafft hatten, in diesem Jahr einfach mal oben mitzuspielen. Also die wären, glaube ich, auf Jahre wieder gebunden gewesen an Hertha BSC. Das haben wir verpasst. Jetzt muss man einfach hoffen, dass dieser Hype eben jetzt weitergeht. Ich fürchte, steht und fällt auch ziemlich mit der Person Rehse, also jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch so, wie er einfach dann im Drumherum auftritt mit den jungen Leuten und dass es ihm dann passt. Aber trotzdem das Fazit, du hast gefragt, wie war die Saison? Ich würde sagen, wieder eine Katastrophensaison, definitiv.
Denke ich auch.
Und aber das kann man ja nochmal schnell sagen, weil du es gerade gesagt hast, Zuschauerrekord, und wenn wir jetzt zum Beispiel Fürth nehmen, es ging ja eigentlich um gar nichts mehr, 1000 Fürther da, also 47.000 Herthaner, hatten wir in guten Zeiten nicht gegen schwächere Gegner, wo es noch um was ging teilweise in der Bundesliga.
Genau, da kommen wir aber quasi schon ins nächste Thema, finde ich. Top 3, Flop 3. Habt ihr Top 3 von der Saison? Also können Spieler sein, können Situationen sein, können, weiß ich nicht, das schickste Trikot sein. Was sind eure Top 3 in der Saison gewesen?
Ja, du hast ja gerade eine schöne Überleitung gemacht, dann würde ich Top 1 wirklich die Fans sagen. Also sowohl auswärts, wie sich das entwickelt hat, wenn ich überlege, als ich noch jünger war und auch noch viel mehr auswärts gefahren bin, dann war es auch easy. Also dir Tickets zu holen, das geht ja schon gar nicht mehr. Klar sind teilweise Auswärtsstadien jetzt auch kleiner, aber ist ja egal. Du hast gerade gesagt, Köln, in dem Spiel war trotzdem wieder alles voll. Und mehr als früher, ne? Auch noch die oberen Bereiche.
War Köln nicht sogar irgendwie Freitagabend oder sowas?
Samstagabend,
glaube ich. War Samstagabend, ja, okay.
Samstagabend, wo es noch Probleme gab mit der Rückfahrt teilweise, eventuell. Und auch in den Heimspielen immer Stimmung. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, wo dann das erste Mal es Pfiffe gab. Ja, und das war ja wirklich, also so spät, wo es schon fünf Spiele vorher verständlich gewesen wäre.
Am Ende der Hinrunde, wo die Stimmung Heimspiel, was wartet Münster, Ulm, irgendwie sowas, wo da angefangen hat, die Stimmung kippte sozusagen. Ja. Und dann trotzdem Anfang der Rückrunde war es wieder alles positiv gestimmt.
Kann man, finde ich, nicht anders sagen. Tolle Unterstützung.
Also Zuschauer, Top 3.
Fabian Rehse. Definitiv die Saison, kann man nicht anders sagen. Also wenn er mitspielt, einfach wirklich ein absoluter Unterschiedsspieler. Wenn ich jetzt noch meinen persönlichen, habe ich ja vorhin schon angekündigt oder kurz erwähnt, war eben auch dieses Köln-Spiel. Wie gesagt, das fand ich, auch da blicke ich nochmal ein bisschen weiter zurück, finde ich, muss ich mal weit zurückgucken, um mich an Spiele wirklich richtig gut erinnern zu können. Also wenn ich jetzt mal so Jahre zurückgucke, dann fallen mir, also gab es früher einfach mehr Highlight-Spiele, die mir einfallen. Jetzt habe ich immer so ein bisschen dieses Dresden-Pokalspiel, dieses Hamburg-Pokalspiel. Und jetzt, da wird dieses Köln-Spiel einfach jetzt für mich eingegliedert, weil ich das wirklich so gut fand. Und ein weiterer Top-Punkt muss ich jetzt einfach mal so bei der Geschichte zum Anfassen nochmal rauskommen. Da hatten wir Dieter Timme bei uns, den da wahrscheinlich niemand jetzt kennt, der jetzt hier zuhört. Er spielt in den 80er Jahren, aber faszinierend, weil er einfach seine ganze Fußballkarriere bei Hertha BSC gespielt hat, also von jung bis spät und dann wirklich von Bundesliga bis Oberliga alles mitgemacht hat und erst die Karriere beendet hat, als er mit Hertha Mitte der 80er Jahre aus der Oberliga wieder aufgestiegen ist. Also für mich wirklich einer dieser absoluten Hertha-Legenden, die aber eigentlich, glaube ich, heute niemand mehr kennt. Und ich sag mal, das Tragische an dieser ganzen Geschichte war halt, dass er wenige Wochen, nachdem er bei uns war, dann auch verstorben ist. Und das eigentlich so der letzte Moment war, wo er nochmal eine seiner ganzen Geschichte erzählt hat. Und es war im Nachhinein, ehrlich gesagt, unfassbar emotional, ohne dass wir das, glaube ich, in dem Abend richtig gemerkt haben, warum das eigentlich so emotional ist. Aber das wird für mich auf jeden Fall auch mit diesem Jahr einfach jetzt unvergessen bleiben.
Es ist auf jeden Fall ein großer, ich war auch da, habe ja die Veranstaltung, durfte ich auch beiwohnen, war großartig. Ich erinnere mich an die Geschichte mit dem Real Madrid-Trikot. Die Geschichte war wie nochmal genau? Er hatte.
Na, wir haben ja auch mal praktisch die Person, die Grubi, ich meine,
der ist demnächst bei uns im Podcast.
Ach, wie schön, sehr gut sozusagen, der ja wirklich leidenschaftlich Hertha-Trikots sammelt und der hat in seinem Bestand von dem Freundschaftsspiel Hertha gegen Real Madrid aus den 80er Jahren hat er das.
Das im Olympiastadion stattgefunden hat.
Genau, hatte er das Trikot, das Dieter Timme an dem Spiel sozusagen getragen hatte. Und witzigerweise hatte die Frau von Dieter Timme hatte von diesem Spiel das getauschte Real Madrid-Trikot von seinem Gegenspieler sozusagen auch mit dabei. Das heißt, diese beiden Trikots sind dann an dem Abend mal wieder zusammengekommen von diesem einen Spiel. Und das war halt irgendwie auch total bewegend, dass man sagt, das Spiel war vor 35 Jahren und dann treffen sich diese beiden Trikots dann so am Abend dann wieder.
Er hatte doch das Trikot gekauft von einem Verkäufer in Madrid und hatte dann in Berlin das Trikot, das Dieter Timme getragen hat, also das er getauscht hatte mit ihm. der hatte doch das Trikot gekauft, der
Grubi?
Grubi.
Genau, der hat es gekauft, ganz genau.
Richtig. Und dann kommt das zurück, also es war so, also so wirklich crazy. Genau.
Also das Hertha-Trikot war in Spanien und kam dann wieder zurück. Nach
und dann sieht genau. Er das irgendwie, wie viele Jahre später, 40 Jahre später, seht er das auf einmal? Und so eine Geschichten, das werden wir bei Geschichte zum Anfassen oder vielleicht dann auch bei Geschichte zum Anhören haben. Toll, dass du da gerade nochmal ganz ungeplant
uneigennützig den Bogen gespannt
hast. Den Schwenker gemacht hast. Top 3. Bei mir steht, da waren wir nämlich noch, bei mir steht Rehse und auf Platz 2 steht dann Rehse und auf Platz 3 steht dann Rehse. Also was der eigentlich hier abreißt in Berlin, dass der immer noch bei uns spielt, dass der immer noch sagt, naja, gibt nichts Neues zum Wechsel. So, ja, dass der, das finde ich ehrlich gesagt, also Rehse ist für mich als Spieler ein Phänomen. Der reißt mit, der will alle pushen. Ja, an jeder Ecke, wo er irgendwie zum Einwurf läuft, macht er immer beide Arme hoch und schmeißt Briketts in die Fankurven, damit es schön anfängt zu kochen. Also ich finde, Rehse ist wirklich hat Potenzial, irgendwann mal vielleicht nach Marcelinho, wenn ich in 20, 30 Jahren vielleicht noch ins Stadion gehe und dann mal ein Rehse kommt, dass ich vielleicht sage, wow, also der hat eine Zeit geprägt, oder? Denn steht bei mir steht auch Zuschauerschnitt Fans, habt ihr aber schon gesagt. Und das hast du noch zwei oder zwei?
Ich hätte noch zwei. Also ist ja für mich persönlich Cuisance, weil er hatte auch seine Schwächephase, da wo er da gespielt hat, wo er eigentlich gar nicht spielen will, nämlich auf dem Flügel. Das war ja genau das, was ich meinte, was ein Leite dann besser gemacht hat. Aber ich finde, für so einen Spieler, ich glaube, also weiß man natürlich nie genau, aber für 300.000 Euro zu bekommen und den dann noch zu verlängern, das ist ein Unterschiedsspieler und auch ein mitreißender Spieler. Der ist vielleicht kein Fabian Rehse, aber der ist enorm wichtig. Und das haben wir in dem Spiel, welches Spiel hat er gefehlt mit der gelben Karte? War das gegen Darmstadt oder gegen Magdeburg? In einem Spiel hat er gefehlt und da hat man es enorm gesehen, wie er dann auch fehlt, finde ich.
Ich fand, gestern war er jetzt nicht so...
Ich fand schon, dass er einer der Besten war. Also ich fand ihn zum Beispiel deutlich besser als Ibo. Ich finde seine Standards gut. Er ist zweikampfstark und er ist, wenn man auf dem Spiel beobachtet, er ist halt einfach ein Antreiber. Er
kommt aber nicht so viele raus bei. Das ist immer so ein bisschen
13 Scorer-Punkte für einen Achter finde ich schon relativ viel.
Aber ich glaube, da geht sogar
noch mehr. Da geht auch noch mehr, aber ich finde auch, dass er verlängert hat, weil der hatte
definitiv... Die Verlängerung ist krass, aber ist dann nicht eigentlich, also Cuisance, ich bin ja, geh mit, aber Weber ist dann nicht eigentlich Weber, der, dem wir sagen müssen, ey, Cuisance gekauft, Cuisance gehalten,
ja, das ist super,
da, das Mazza teuer verkauft und so weiter.
Ja, aber bei Weber gibt's halt noch viele andere Sachen, die halt mit einfließen, aber das war ein super Deal in allen Belangen, auch wenn er jetzt verlängert hat und er hat ja auch einen relativ hohen Marktwert, also selbst wenn er irgendwann gehen sollte, wird es ein richtig positiver Deal und deswegen würde ich den mal so als Nebendarsteller auch machen und für mich persönlich natürlich noch, dass Marcelinho wieder hier war, der einzige wirkliche, wo ich so ein Star Feeling bekomme.
Du hast ihn auch wirklich persönlich getroffen, ja. Oder? War das im, wo war das?
Shop und dann gestern beim Spiel nochmal und ja, also.
Bin ein bisschen neidisch, weil den hätte ich auch gerne gesehen. Für mich der greatest of all time.
Ich hab's ja schon gesagt, also ich hab eigentlich bei, nicht wenn ich jetzt einen Spieler treffe, irgendwie, ich bin ein erwachsener Mann, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwie hochblickt, aber zu ihm habe ich, obwohl ich 3 Köpfe größer bin, hochgeblickt, mein Herz hat gepocht und er war total niedlich, hat mich umarmt, hat jeden angegrinst, hat noch in der Autogrammstunde, als sie gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwann abbrechen, hat er gesagt, ich mach weiter. Also ein tolles Erlebnis.
Also ich habe ihn auch gestern getroffen und ehrlich gesagt, fand ich auch, also unterschreibe ich genauso. Und aber das sind ja, ehrlich gesagt, immer so die Momente, die wir eben bei Geschichte zum Anfassen auch so ein bisschen versuchen eben hinzubekommen. Ja, also ich meine, natürlich ist Marcelinho nochmal so ein ganz anderer Stern.
Bräuchte man einen portugiesischen Dolmetscher
zur Zeit. Das würde ich organisieren, wäre kein Problem. Nein, aber ich meine natürlich, ich finde es eben immer so spannend, gerade wenn dann eben auch so ältere Gäste kommen und dann auch bei den Zuhörern halt auch ältere Leute sind, die schwärmen ja dann für Ete Bär genauso, wie wir schwärmen für Marcelinho. Und das finde ich total faszinierend, da immer zuzuhören und die Geschichten dann auch nochmal zu teilen. Ja.
Also ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich jetzt den von Marcelinho zu den Top, zu den Flop 3 kommen soll.
Was machen müssen, oder?
Das ist ein kleiner Cliffhanger. Vielleicht machst du da einfach nochmal, lieber Luis, einen Ton drüber oder so, mal gucken. Aber wir kommen mal jetzt zu den Flop 3. Habt ihr welche? Soll ich anfangen?
Fangt ihr mal an.
Also für mich ganz klar Nummer eins, vertane Chance aufzusteigen. Als Thema Flop, das muss man, finde ich, die Saison durchaus festhalten. Also man kann ja knapp nicht aufsteigen oder auf dem Platz 6 irgendwie, weil man doch zwei Spiele, aber so weit unten Hertha BSC und ein Kader, der einer der teuersten der Liga ist. Und da finde ich letztlich, muss ich sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, ob man da jetzt die einen Presse und weiß ich, Zecke ist schuld, der ist schuld, irgendwie. Also viele, will jetzt nicht nur Zecke da benennen. Ich finde Zecke übrigens wichtig, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, auf anderer Ebene. Aber der letztlich, muss ich sagen, die vertane Chance aufzusteigen oder zumindest da oben mitzuspielen, ist für mich eines dieser Flop 3 der Hertha der Saison.
Also für mich jetzt rückblickend betrachtet, leider teilweise auch vorher absehbar, ist die Trainerentscheidung. Und damit meine ich alles rund um die Trainerentscheidung, weil wir aus meiner Sicht 3 Punkte da haben. Erstmal hatten wir...
Wir haben nachher noch Thema, Fjell und Leite. Okay. Wollen wir das in das Thema packen? Damit rein.
Ich sag einfach nur das Topic.
Als Überschrift, ja. Genau. Gut, würde ich sagen, weil dann mischen wir es nicht ganz so.
Ja, dann kann ich nochmal ins Detail gehen.
Also ich meine, die schlechte Saison, ganz klar, ich habe noch so eine Geschichte im Kopf, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, also bei der Mitgliederversammlung, wo wir bis tief in die Nacht da gesessen haben oder spät abends und es gab nicht weder was zu essen oder sowas, das werde ich so auch nicht vergessen, weil das wirklich schon auch absurd schlecht war, muss man wirklich sagen.
Ich musste tatsächlich zwischenzeitlich nach Hause fahren, um meinen Hund Gassi zu bringen und bin dann wiedergekommen. Und war immer noch dritter Wahlgang oder so. Ja? Und dann habe ich mitgekriegt, kein Essen da. So, dann kamen schon die ersten Pizzaboten und so weiter. Ich glaube aber, das wird die Mitgliederbetreuung anders handhaben als in diesem Falle. Ich habe noch einen Flop 3. Also ich habe von Flop 3 nur 2, aber wir brauchen auch nicht alle 3 jetzt haben. Wenn das war, dann war es das. Ich frage mich eigentlich, was macht denn der Dampfer? Ja, wir haben ja unseren Gründungsdampfer, den haben wir doch gekauft, denke ich, beziehungsweise der ist doch mit Aktien ich komme nicht auf den Namen, Piring und Volta gekauft worden und seitdem habe ich nichts gehört. Also ehrlich gesagt, vielleicht habe ich das auch schon 2-3 Mal gesagt, aber da sollte eine Aktie 400 Euro kosten für Überführung und weiß ich was. Ich habe gesagt, ey, mach das günstiger, weil wer kauft, also ich habe mir keine gekauft. So, ich will natürlich, dass der Hertha-Dampfer da ist, aber ich habe mir keine gekauft, weil 400 Euro habe ich nicht, um mal eben ein Stück Papier dafür zu kaufen. Ja? Hätten die 8,92 genommen, hätte ich mir jeden Monat 2, 3, 4, 5 Aktien gekauft. Ja? Bis irgendwann, hätten viele, glaube ich, gemacht. Also die Herangehensweise fand ich falsch und bis jetzt muss ich sagen, bis heute, der steht irgendwo in irgendeiner Werft, wird halb auseinander oder komplett auseinandergenommen und das ist Hertha-Geschichte, Mann. Was ist damit los? Warum kriegt der Verein das nicht hin? Also die KGA, der Verein, das ist unsere, also welcher andere Verein hat so Geschichte zum Anfassen, Entschuldigung, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes und kümmert sich nicht drum, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich meine, stell dir mal vor, diese Veranstaltung, Geschichte zum Anfassen, auf der Spree, auf der Hertha, im Dampfer, das wäre natürlich sensationell.
Oder
ja,
selbst also, auf dem Land, wenn das Ding dann, also ist ein Dampfer gehört aufs Wasser, klar. Aber wenn das nicht mehr geht, weil halt irgendwie die Zulassung dafür nicht mehr gegeben wird, doppelwandig, einwandig und was ich alles gelesen habe, dann musst du das Ding halt auf die Chefstelle oder irgendwo hinstellen und an Land betreiben als Café oder als Museum oder als irgendwas, aber als irgendwie so eine emotionale Heimstätte, oder?
Absolut.
Ich chauffiere mich gerade ein bisschen. Ne?
Kann ich verstehen, ja. Nee, stimme ich dir in allen Punkten zu.
Ich weiß nur nicht, ob es jetzt finanzielle Gründe hat, ehrlich gesagt. Also dass jetzt zu wenig Aktien verkauft worden sind oder sowas.
Aber egal wie, es muss doch der Verein, dann muss er sagen, okay, weiß ich nicht, ein Esswein weniger und wir kaufen den Dampfer oder so. Das habe ich damals schon gesagt, als wir noch einen Esswein hatten. Ja, so überleg mal, wie lange das her ist. So, und dann ist der Dampfer halt, finde ich, unfassbar wichtig. Und nichts gegen Esswein, seid mir nicht böse. Aber ich meinte es einfach nur vom Spielerwert her, das dürfte ungefähr hinhauen, um einen Dampfer zu kaufen. Ich glaube, daraus ist anscheinend ein Politikum geworden zwischen den Käufern, dem Verein, der KGA und weiß ich wem alles. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Flop 3 und das werde ich im Auge behalten und ich hoffe andere auch, weil ich finde unser Dampfer, und wenn es noch 3 Bleche sind, die wir aus dem Dampfer wieder zusammenschrauben können und sagen können, ey, das ist unsere, wir haben unsere das Domizil verloren, das wurde abgerissen und so weiter. Er hat sich auch keiner drum gekümmert vom Verein. Hertha Geschichte mit einem schönen Wedding. Also, ja, so viel von meinen Flop 3. Habt ihr noch was in der Kategorie? Weil sonst würden wir zum Thema Trainerwechsel über...
Wir hatten ja viele positive Sachen. Also der sportliche Bereich haben wir abgedeckt soweit. Und ich glaube, das reicht auch.
Dann, Felicio, du hattest schon angesetzt, Thema Trainerwechsel Fjell zu Leitl. Und ja, dann leg mal los.
Also ich persönlich habe die Entscheidung, nicht mit Pal Dardai weiterzumachen, absolut nachvollziehen können. Und auch wo wir hin wollten vom Fußball her.
Ja, ich auch.
Ich fand sie eher zu spät, auch da wieder. Also ich finde, das hätte man früher machen können, alleine mit Hinblick auf die nächste Saison, weil eine Übergangssaison bringt dir einfach nichts. Fjell auszusuchen, habe ich von vornherein nicht verstanden. Erst recht nicht mit den Umständen, wenn wir kein Geld haben. Nicht, dass man für einen Trainer nicht viel Geld ausgeben könnte, aber für ihn habe ich es nicht nachvollziehen können und war dann natürlich trotzdem auf seiner Seite und dachte, naja, vielleicht doch kann es funktionieren, weil er ja auch seine Punkte hatte, warum es in Nürnberg nicht funktioniert hat.
Hattest du nicht mit Benny so eine Saisonvorbereitung,
ja.
die Cottbus-Spiele analysiert und so weiter? War
genau.
Das nicht irgendwie?
Die Ideen waren ja auch gut.
Von den Ideen wart ihr doch eigentlich erstmal so, das ist, oder war es einfach, weil es anders war als unter Dardai und dass es quasi wenigstens eine Entwicklung war?
Es war eher so dieses, er ist ja jetzt da. Und jetzt muss man natürlich reininterpretieren, was könnte denn daraus Positives werden? Weil ich hätte mich niemals für ihn entschieden. Also erstmal das finanzielle Paket, die Reputation, die er hatte, plus wir hatten Olli Reiß bei uns im Verein. Der Frag wirklich. Der
war U19-Trainer? Oder
ja,
der war U19-Trainer.
Und
Finale in der Meisterschaft, glaube ich.
Genau. Und da kannst du alle, die sich ein bisschen mit Nachwuchsfußball Funktionäre mal fragen, was sie von ihm gehalten haben. Alle würden sagen, das ist ein absolutes Brain. Vielleicht ist er noch nicht so weit, alleine Cheftrainer zu sein, aber dann musst du ihm eben jemanden zur Seite stellen. Und dass man das nicht hinbekommen hat.
Der ist gewechselt nach Manchester
City. Ja, zu City und ist jetzt auch Meister geworden.
In der Jugendakademie.
Ja, bei denen wieder Meister geworden, kann da immer hospitieren bei Pep Guardiola. Ich glaube, besser geht's auch nicht. Den erstmal zu verlieren, obwohl man den da hat und den Berliner Weg gehen will und dann 400.000 Euro für Fiel auszugeben, der Probleme, wirklich arge Probleme hatte in Nürnberg, wo man gehofft hat, es lag eher an Nürnberg als an ihm, fand ich, war ein großer Fehler. Man hat es dann natürlich probiert und der ist ja auch ein super Typ. Also persönlich gesehen fand ich den mega sympathisch. Ich fand ihn auch, er hatte auch eine gewisse Überzeugungskraft, gerade zum Anfang hin. Aber dann war für mich, also eins, Entscheidung, wer? Zwei, dass man irgendwie seinen eigenen Jugendtrainer, der ein Riesentalent ist, irgendwie ignoriert. Drei, das Monetäre. Und dann vier, dass du nicht spätestens nach Münster erkannt hast, das wird nicht besser mit anderen Spielern. Das wird auch nicht besser, wenn die Verletzten zurückkommen. Da gab's etliches an Statistiken oder du kannst dir auch die Spiele einfach angucken und wusstest, das ist ein strukturelles Problem und das ist kein Problem von Qualität. Und das war für mich so ein Riesenthema, was uns aus meiner Sicht, sieht man jetzt aus meiner Sicht auch an Leite, die Saison gekostet hat.
Genau, also du siehst, ich war für einen Trainerwechsel und einen Trainerwechsel, der verspricht, anders, offensiver, aktiver, agierender Fußball spielen zu lassen. Und das war dann für mich auf jeden Fall Fjell durchaus denkbar. Und ich möchte dann den handelnden, entscheidenden Personen vertrauen, dass sie eine Idee und eine Vision drin haben. So. Und von daher war ich erstmal für Fjell. Und für lass uns das mal entwickeln. Und man darf nicht vergessen, das braucht dann seine Zeit, das braucht dann Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr. Aber es muss sich entwickeln. Und das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Und ich bin weniger in der Materie und in den ganzen Statistiken drin, sondern ich gucke die Spiele und habe ein Gefühl dazu, was entwickelt sich weiter.
habe ich nicht wahrgenommen. Und dann halt letztlich auch die ganze Zeit, hey, die Spieler sind verletzt und deswegen können wir nicht, und da eine Ausrede gesucht und da eine Ausrede gesucht. Ey, nee, du hast eine Top-Jugendakademie. Und dann musst du halt gucken, dass du aus den Spielern immer trotzdem alles rausholst und das besser machst irgendwie.
Das Problem war, finde ich auch, wenn du jetzt gerade von Entwicklung sprichst, fällt mir noch ein Punkt ein, weil am Anfang hat man mal viel gesehen und dachte, okay, das dauert noch. Das wird noch abgestellt, das wird noch abgestellt, das wird noch abgestellt. Also zum Beispiel, wir haben viel den Ball, aber kommen im letzten Drittel irgendwie nicht zu Abschlüssen. Das wird sich ja entwickeln, hat man gedacht. Und das Problem war, finde ich, dass mit der Zeit zu diesem Problem, wo man dachte, die werden abgestellt, sogar neue Probleme noch dazu kamen. Zum Beispiel im Defensivbereich. Oder dass wir, wenn wir geführt haben, irgendwie keinen Zugriff mehr bekommen haben. Und das war eher eine negative Entwicklung, obwohl man eigentlich ja erwartet, dass die Kurve so vielleicht auch in Wellenbewegung, aber ein bisschen nach oben geht.
Ich glaube, Kurve ist das Sprichwort, die Kurve im Stadion. Das hat mich dann ab dem Punkt, wo er die verloren hat, dachte ich auch, jetzt ist, also als es wirklich im Winter dann aus der Kurve Unmutsbekundungen gab oder auch die Ultras und auch Kreisel da gesagt haben, dann, da fällt mir nichts mehr zu ein, jetzt sage ich nichts mehr. Also geht nach Hause, so, ja, und geht weg. Also, und da war es für mich dann auch eigentlich so, okay, da muss was passieren. Aber da ist nichts passiert. Da war erstmal Winterpause.
Ja, die Verletzten sollten ja zurückkommen. Und das war halt auch so, wir sind ja nicht dabei, wir wissen es jetzt nicht, jetzt gibt's, wir kommen ja bestimmt gleich noch zu Zecke und Herrich, aber es sah nicht gerade danach aus, als ob die Verantwortlichen sich einig sind, weil es war kein roter Faden da. Weil erst hieß es, naja, wir vertrauen dem Trainerteam, es liegt nur an den Verletzten und wir brauchen keinen, da wurde ja extra gefragt, wir brauchen keinen Trainer für die Unterstützung fürs Trainerteam. Auf einmal nach der Winterpause, wo das Wintertrainingslager vorbei ist, hieß es ja doch, hat sich Fiel schon die ganze Zeit gewünscht, wir brauchen noch jemand Erfahrenen.
Und dann kam Reutershagen, Armin.
Ja, und also
stimmt, der ist ja, also ganz ehrlich gesagt, den habe ich so ein bisschen aus dem Blickfeld verloren, weil das war ja auch so ein bisschen ein kleines Versprechen auf, ey, wir entwickeln uns weiter und da kommt ein erfahrener Co-Trainer und so weiter. Der ist ja immer noch da jetzt dann.
Der ist immer noch da und also es war für mich einfach kein roter Faden, aber erst heißt es, wir keinen holen wollen. Dann hieß es in der Presseerklärung, Fiel wollte eigentlich die ganze Zeit schon einen haben, einen Erfahrenen. Und da war für mich, das war eher teilweise, sah es nach außen aktionistisch aus, was ich interpretiere. Ich glaube einfach nur, dass man sich andauernd nicht wirklich einig war.
Intern. Ist so eine
mögliche
Interpretation. Genau, also ich glaube, es ist immer Interpretation, wir sind ja nicht dabei und letztlich wollen wir immer das Beste für unsere Hertha und dementsprechend auch für alle Protagonisten. Fjell musste dann nach dem Spiel, was hatte ich vorhin gesagt, Kaiserslautern? Düsseldorf gehen, vor Kaiserslautern, war das so?
Nach
Kaiserslautern, genau. Das war die Zeit, wo dann klar war, okay, da bewegt sich nichts mehr in eine andere Richtung. Also auch Rehse wieder zurück gewesen, die ganzen verletzten Spieler an sich wieder zurück gewesen, auch die Abwehr wieder. Wir hatten ja teilweise in der Hinrunde Spiele in Darmstadt ohne Abwehr. So, ja, war in der ersten Halbzeit auch eines der besten Spiele war übrigens, obwohl wir ohne Abwehr spielten. Aber es zeigte sich auch, okay, die zurückkommen, bringen jetzt nicht wirklich einen Umschwung. Und dann haben wir zu spät reagiert. War das zu spät?
Absolut, ja. Also ich meine, also das ist natürlich mal im Nachhinein immer relativ einfach zu sagen, wenn man sich die Spiele jetzt anguckt. Aber Fakt ist, es war definitiv zu spät. Aber ich muss sagen, ich lausche mal unfassbar gerne jetzt hier in der Diskussion. Also gerade was, wenn es immer darum geht, spielweise offensiv, defensiv, weil ich immer gar nicht diesen Drang empfinde, wie, glaube ich, wie ihr mit dem schönen Fußball, ehrlich gesagt, das habe ich immer so gar nicht. Also ich will eher gewinnen, das ist sozusagen für mich das Entscheidende. Und ich würde auch mal sagen, wenn wir 17 Heimspiele 1-0 gewinnen, ist das absolut für mich.
Unterschreibe ich, gebe ich dir sofort die Hand.
Ja, glaube ich dir, genau. Aber deswegen habe ich auch überlegt, als diese ganze Fjell-Geschichte dann eben kam, war ich auch so 3-4 Tage hintereinander beim Training. Das hat mich dann schon schwer beeindruckt, sozusagen, wie er kommuniziert hat. Das fand ich dann unglaublich gut. Aber ich habe halt eben nie diesen Impuls zu sagen, oh, ich wünsche mir jetzt sehr, dass jetzt ein anderer Fußball gespielt wird. Das habe ich so nie. Ja?
Und also bei mir nicht anderer Fußball, sondern erfolgreicher Fußball und letztlich eine Entwicklung, wie sich was verändern oder verbessern kann. Also ich erwarte nicht, dass wir sind in der zweiten Liga und haben einen Kader für vielleicht oben mal mitspielen oder so, aber ich erwarte nicht, dass wir damit Champions League Aspirant sind. So. Das meine ich. Aber dass sich was weiterentwickelt und das ist so ein bisschen die Frage auch schöner Fußball, Nicht Leverkusen letztes Jahr, sondern in dem Rahmen, was wir spielen können, schöner Fußball.
Also, aber fandest du, dass es vorher so, also für mich klang das so, weil Fjell kommt und wir spielen den Fußball wie Leverkusen. Also das, ich fand dieses Versprechen, so kam das bei mir ehrlich gesagt an. Und das fand ich von vornherein, ehrlich gesagt, schon völlig illusorisch. Also praktisch, dass du sagst, du bist ein Zweitligateam und spielst schönen Fußball. Also ich wüsste jetzt auch nicht, also ich habe jetzt natürlich nicht alle Spiele gesehen von HSV oder von Köln oder so weiter und so fort, aber die spielen ja meines Erachtens auch keinen schönen Fußball, sondern
ja doch, es gibt ja ein paar Clubs, Magdeburg zum Beispiel, die ja
zumindest auswärts,
ne, generell auch, die ein Drittel oder noch weniger von unserem Budget haben, eigentlich nicht ansatzweise die individuelle Qualität sich leisten können und deutlich attraktiver und gleichzeitig erfolgreicher spielen. Und meine Herangehensweise war ja einfach folgende, dass wir im ersten Jahr gesehen haben, dass Mannschaften gegen Hertha, das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall, aber gegen Hertha erstmal gesagt haben, okay, die müssen ja erstmal was machen. Und dann musst du halt eine andere Spielweise an den Tag legen, als wenn du in der ersten Liga bist und nicht absteigen willst. Weil du bist eben Hertha und du bist nicht Heidenheim, als die damals aufgestiegen sind, die dann auch mit reaktivem Fußball viele Ergebnisse ziehen konnten. Es muss nicht, es wäre schön, wenn es begeisternd und schön wäre, aber ich sehe es auch so wie André, es muss halt erfolgreich und es muss entwickelt werden.
Nein, wie Sören ja auch sagt mit erfolgreich spielen. Aber es war halt, glaube ich, einfach, wir brauchten einen Break von Dardai-Fußball zu einem aktiven oder agierenden Fußball.
Ja.
Und dann haben sie es halt vielleicht auch ein bisschen überzeichnet, aber ehrlich gesagt, in der zweiten Liga sollte der Kader das eigentlich hergeben. Haben wir aber nicht geschafft. Vielleicht ist er doch nicht so stark, wie ich mir das als FIFA-Spieler wünsche. Aber ja, ist ein bisschen flapsig gesagt vielleicht, aber ist ja so ein bisschen in die Richtung. Muss man dann der Realität auch ins Auge schauen. Aber ich glaube, es ging um den Wechsel vom Dardai-Fußball zu einem aktiveren Fußball. Jetzt kommen wir aber, weil wir auch ein bisschen auf die Uhr schauen müssen, Richtung Leitl. Also was macht der denn anders? Warum sind wir denn bei Leitl auf einmal in der Erfolgsspur? Also der lässt ja nicht den schöneren Fußball spielen. Von ihm erwarten wir oder hat auch keiner gesprochen, dass wir jetzt hier wie bei Alonso Leverkusen spielen. Auf einmal sind wir aber besser.
Also ich würde es in der Überschrift, was ich vorhin gesagt habe, beschreiben, so wie ich es jetzt beobachte von außen, dass er sein System danach anpasst, was den Spielern, die er zur Verfügung hat, am besten liegt. Und nicht versucht, denen ein System aufzudrängen, was ja auch so ein bisschen der Grund war, warum wir Fjell geholt haben. Natürlich ist es dann auch ein bisschen unfair vielleicht in der Bewertung, weil wir haben es ja auch von ihm erwartet, aber das musst du halt irgendwann erkennen. Wenn es nicht funktioniert, musst du halt irgendwann mal erkennen, okay, wie kriege ich die wieder in die Erfolgsspur? Weil es ist ja irgendwann auch so, dass die Spieler gar nicht mehr darauf vertrauen, was der Trainer sagt, wenn es einfach nicht funktioniert.
Also wir hatten ja schöne Spiele in Kaiserslautern, in der Hinrunde dieses 3-4 und Erfolg, also richtig, da waren ja auch schöne Spiele bei, aber es hat letztlich nicht über die Saison getragen und er hat es nicht ins Team bekommen und Leitl lässt, glaube ich, viel einfacher.
Ja, einfacher und die Abläufe sind auch erkennbar. Also was mir immer aufgefallen ist, gab ja diese Statistik in der Hinrunde, wir hatten die zweitmeisten Ballberührungen im gegnerischen 16er, die zweitmeisten der Liga und waren nach Abschlüssen und Expected Goals auf Platz 14.
Also ich finde, es Coursence ist da das beste Beispiel. Also wenn der im gegnerischen 16er spielt, dann sucht er noch dreimal nach einer Lücke und dann bewegt er sich noch viermal und dann ist der Gegner da. So, und da denke ich mir, halt doch einfach mal drauf.
Also, ja klar, ja. Aber was war noch? Wir haben, das ist ja auch immer, was sind das für Laufwege? Und das war alles immer so verkopft. Wir hatten den Ball, wir hatten Umschaltsituationen und irgendwie auch nach 17 Spielen wusste der eine nicht, wo der andere hinläuft.
Also, lass uns auf Leitl kommen.
Ja, das ist der Unterschied, weil ganz klare Abläufe, einer kommt tief, einer kommt kurz, einer geht tief und jeder weiß, was der andere macht und genauso defensiv. Und so sahen ja auch unsere Standards aus. Offensiv, defensiv sind sie immer noch wackelig, aber offensiv sind sie auch besser.
Hey, das ist mir echt aufgefallen bei den Standards, die Ecken, wir haben auf einmal in der Ecke eine Raumaufteilung.
Ja.
So, da stehen zwei am 16er, vorne, hinten und auf einmal kommt nur ein langer Ball. Okay, der Kenny kann halt nicht wie Matthäus damals in der Volley in drei Angelzimmern, ja. Aber ey, das sah auf einmal irgendwie aus
Matthäus
wie
Cunha? Eine Ecke.
Bitte?
Matthäus Cunha?
Zum Beispiel. Ja, das waren, also, aber das sieht jetzt aus, als wenn das ist gewollt so.
Ja, und die einfachen Abläufe, denen eintrichtern, weil manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, die sind verkopft, was soll ich jetzt machen? Sie wussten einfach gegen tiefstehende Gegner nicht, wo bewegt er sich jetzt hin, welchen Ball soll ich überhaupt spielen? Das war viel zu viel verkopft.
Jetzt haben wir Leitl in dieser Saison, wir gehen mit in die nächste Saison. Was erwartet ihr vom Leitl-Fußball?
Ja, das ist maßgeblich abhängig davon, welche wie der Kader auch aussieht, weil das ist ja so die größte Frage. Musst du jetzt irgendwie 30% Etat
einsparen? Also Masa ist weg. Übrigens habe ich vorhin nicht gesagt noch. Mich hat ein bisschen geärgert. Also ich kann verstehen, dass er geht und dass er das alles cool. Und ich wünsche ihm, also ich kann mir vorstellen, der schlägt in Leverkusen ein. Aber trotzdem zu dieser Zeitpunkt so eine Fotos mit Leverkusen zu machen,
habe ich auch noch nie gesehen.
Finde ich irgendwie ehrlich gesagt als Fan und als, also finde ich, stört mich. Also ich wünsche Masa alles Gute, aber so eine Fotos macht man nicht.
Na, auch das Interview.
Also, habe ich mir nicht angeguckt, mir sowas oft gar nicht an.
Nee, aber ich habe ja gesehen, dass er eins gegeben hat. Also ich kenne es eigentlich auch nicht, dass wenn die Saison noch läuft, dass sowas veröffentlicht wird. Also hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Also muss ja irgendwie mit Hertha abgesprochen gewesen sein.
Zumindest nicht verboten gewesen sein. Okay, geschenkt.
Ich habe es gar nicht gesehen.
Ja, also mit ganzer Familie irgendwie in rotem Licht und.
Ihr kannst ja machen vor der Saison dann, ne? Aber
wenn er 30.06. ist Vertragsende, 1.07. ist Vertragsbeginn, dann haust du die Fotos raus und gut ist. Und dass man mal in der Bildzeitung sieht, wie er da in Leverkusen zum Stadion läuft, das gehört dazu. Aber dass er dann halt irgendwie 3 Spieltage vor Schluss. Ich fand cool, dass sie ihm in Berlin nicht ausgepfiffen haben.
Ja, fand ich auch cool.
Dass es immer noch einen Applaus gab und ich hatte letztens mit Steven eine Stadionführung, Steven Radetzky, und er hat da auch nochmal ganz proaktiv drum geworben und das sehe ich genauso, dass wir eine hohe, gute Verabschiedungskultur haben sollten und von daher alles Gute, aber ja. Wenn ich mir was als Fan wünsche, macht bitte keine Fotos, bevor ihr gewechselt seid, ja. So, aber zurück zum Thema Leitl-Fußball. Also Masa weg, hat das einen großen Einfluss? Brauchen wir für Masa Ersatz? Kriegen wir für Masa Ersatz? Wird Rehse gehen? Wenn Rehse geht, ist dann eigentlich der Aufstieg nächstes Jahr schon futsch? Oder?
Ja, das ist, kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie es, also wirtschaftlich ist es sehr eng und wir kennen ja die Gehaltsstrukturen nicht. Es gehen jetzt ablösefrei viele Spieler, die wir mal als Topverdiener kategorisieren würden, also Previak, Buchalakis, Niederlechner, Kenny, die gehen ja alle.
Ey, Niederlechner geht nach 60, war zusammen, ja,
cool,
mit,
ne? Aber ist doch cool.
Finde ich auch gut.
Mit Volland, also für 60,
gönn ich
interessant
auch.
Nächstes Jahr, ja.
Also darauf wird es ankommen, ne? Die haben jetzt Cuisance verlängert, das wird bestimmt auch wieder Geld gekostet haben, der wird jetzt nicht zum gleichen Gehalt verlängert haben. Masa ist weg, sparst du dir ein bisschen was und hast natürlich früh Planungssicherheit. Das ist ganz wichtig, dass du so früh diesen Transferüberschuss fast schon drin hast. Und jetzt ist ja eben die Frage, Cuisance ist ein guter Anfang, Rehse ist halt schon eine enorme Wucht.
Unterschiedsspieler, wenn wir den behalten. Ich sag mal, ohne, ich habe gar keinen Kontakt zu ihm oder so, aber ich kann mir vorstellen, er, vielleicht seine Freundin, liebt einfach die Stadt. Und was soll der in Mainz oder in Augsburg oder in, weiß ich nicht, wenn die europäisch spielen würden und vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, kontinuierlicher so oben dabei, dann würde er vielleicht so, aber ansonsten, geh nicht aus Berlin weg, wenn du nicht ein Top-Angebot von einem tollen Verein hast. Und ich glaube, so denkt Rehse auch. Also was soll der, da bleibt er lieber in Berlin. Aber das ist wirklich nur Wunschdenken so ein bisschen und ist ein Unterschiedsspieler, den wir brauchen, ganz klar. Also gerne meinetwegen, nicht gerne, hört sich an, wenn ich loswerden will, aber wenn Scherand gehen muss, schade, aber kriegen wir irgendwie hin, wenn ein Gächter oder ein Dardai, Marton Dardai, hört man ja auch immer wieder, dass er wechselt. Da hätte ich irgendwie weniger Probleme mit. Ich glaube, da kriegen wir guten Nachwuchs hin. Ja, kadermäßig ist schon wichtig, was wir für einen Kader haben, damit wir nächstes Jahr ist für mich Aufstieg 3 Jahre zweite Liga. Also dann ist ein Aufstieg eigentlich alternativlos, oder?
Ja, es wird ja auch nicht einfacher.
Nee.
Also es wird jedes Jahr noch schwieriger, weil du jedes Jahr noch weniger TV-Geld kriegst. Und wir sind ja derzeit, ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir jetzt schon auf einen zweistelligen Millionenbetrag Überschuss angewiesen sind, um bei plus minus null rauszugehen, dann sind wir das nächstes Jahr mindestens wieder. Das heißt, du kriegst dann noch weniger TV-Geld, musst noch mehr Geld einsparen, du musst ja jedes Jahr ein Ibo-Masa verkaufen.
Aber muss man das immer an Geld festmachen oder müssen wir gucken, dass wir, also so weiß ich nicht, Paderborn hat ja auch nicht mehr Geld als wir, aber die haben halt mit deinem Lieblingstrainer oder einen deiner Lieblingstrainer, quasi New York.
Ja, aber die müssen ja auch nicht jedes Jahr einen Transferüberschuss erzielen von 10 Millionen. Und das heißt ja immer, wenn wir nicht aufsteigen, muss eigentlich einer unserer Top, also
aber wenn du
Glück, dass einer uns so viel Geld
bringt. Teams, die da gerade die Liga verlassen, Köln, Hamburg wahrscheinlich, obwohl ich habe ja anders getippt,
Wenn die Großen die Liga verlassen, wird es doch einfacher für uns, oder? Also wenn von unten kommt, wahrscheinlich Dresden, wahrscheinlich Bielefeld. So, vielleicht Saarbrücken, also ich wünsche mir Saarbrücken, nachdem sie nach Cottbus Rehse kaputt getreten hat, bin ich für Saarbrücken. Und von oben kommen runter.
Bochum wahrscheinlich und Kiel.
Ja, ist ein großer.
Vielleicht.
Kiel
würde ich auch nicht unterschätzen.
Nicht unterschätzen, aber das kann für die, da ist alles drin. Also es ist ja auf jeden Fall kein Big Club sozusagen, aber genau. Und dann in der Relegation könnte es Heidenheim sein, richtig? So. Also es kommen jetzt nicht die Großen runter.
Ja, es wird darauf ankommen, dass wir mit weniger Geld als vorher mal besser arbeiten, dass wir mal das abrufen, was wir zur Verfügung haben.
Genau das ist es. Und kann Leitl das?
Also Leitl ist für mich ein Trainer, der zumindest das rausholt, was im Kader drin ist. Das kommt dann für meine Begriffe auf den Kader drauf an, ob man dann aufstellt. Ich finde jetzt nicht, dass er komplett überperformt. Hat er mal einen Fürth gemacht? Da ist er ja mit denen aufgestiegen. Werden wir sehen. Will ich ihm auch nicht absprechen.
16 Punkte in, was habe ich aufgeschrieben? In 7 Spielen? 16 Punkte aus 7 Spielen. Finde ich als Hatana fast schon overperformed.
Na, ich sag halt, bei dem Geld, was wir ausgeben, wie du bei FIFA gesagt hast.
Er kam aber mitten in der Saison und musste aus dem, also
Ich finde, du musst es eigentlich mit dem Kader schaffen. Aber das ist vielleicht auch mein Wunschdenken einfach.
Also wie gesagt, das ist jetzt absolut ein Glaskugel gelesen, ja. Also weil schlussendlich keiner von uns weiß, wie unsere Mannschaft aussieht, wie die Mannschaft der anderen aussieht. Also das wird, müssen wir ein paar Monate nochmal drüber sprechen. Ne?
Glaskugel lesen, haben das Zecke und Herrich gemacht in der Vergangenheit oder beide jetzt weg? Für was waren die beiden verantwortlich und zuständig? Sie haben geleitet den Andreas Zecke-Neuendorf, den Lizenzspielerbetrieb und die Akademie, richtig? Glaube ja, ich bin mir nicht sicher, glaube ja. Und Herrich war Geschäftsführer von Hertha BSC und Huschen ist Geschäftsführer Finanzen. Also eigentlich war er noch quasi so ein bisschen wichtigerer Geschäftsführer, länger da. Vom Setting her, gar nicht jetzt von der Arbeit. Dass beide gegangen sind und auch so geräuschlos gegangen sind, finde ich. Was sagt ihr dazu? Richtig? Musste es kommen?
Also ist halt schwer zu beurteilen von außen. Wir können ja immer nur viel spekulieren und viel lesen, was so die Medien schreiben. Dann würde ich sagen, es ist absolut richtig bei Zecke. Ich weiß nicht, ob es alles so ist, wie es geschrieben wird und wie man es hört. Aber wenn es so wäre, dann würde ich sagen, es ist gut, dass wir uns da neu aufstellen. Bei Herrich würde ich persönlich sagen, so lange wie er da ist, das ist das absolut Richtige, weil ich persönlich nicht weiß, in welchem Bereich seine Expertise liegt, wenn er nicht mehr für Finanzen zuständig ist. Ich habe mich sowieso gefragt, weil ihm wurde ja immer die Konsolidierung zugeschrieben, Tom Herrich als Geschäftsführer, warum man dann überhaupt Ralf Huschen holt als Experten für Finanzen, wenn das sein Kerngebiet war und er das so gut gemacht hat.
Na und im sportlichen Bereich hat man jetzt seine Kompetenz auch nicht, also dass ja, er jetzt also irgendwie im Kaderentwicklungs-irgendwas-Bereich als Geschäftsführer. Also
das Gegenteil war der Fall. Also ich finde, im Winter hat man dann ganz klar gesehen, er hat da so eine Medienrunde gegeben und ich habe ihm ja inhaltlich zugestimmt, dass er gesagt hat, dass er findet, dass wir viel zu wenig rausholen, aber er hat dann quasi so die Verantwortung zu Benny Weber geschoben, weil er ja das ist ja sein Bereich.
Ja.
Aber das erwarte ich eigentlich auch nicht von einem Geschäftsführer. Ich erwarte von einem Geschäftsführer, der auch im sportlichen Bereich ist, dass er ihm sogar unterstützen
führt
kann.
Und rückendeckt.
Vor allem, weil er ja so neu und jung in diesem Bereich ist und wir ja auf ihn bauen wollen. Und ich wüsste auch nicht, wenn ich nur seine Aussagen anhöre, die können ja jetzt auch einfach nur schlecht kommuniziert sein, aber würde das für mich auch nicht von der unfassbaren sportlichen Expertise sprechen, wenn man im November auf einer Mitgliederversammlung sagt, das Trainerteam hat die Erwartungen übertroffen.
Ja, überhaupt auf der Mitgliederversammlung leider auch also ich habe ihn als menschlich, habe ein paar Mal getroffen, auch im Arbeitskontext von 1892 hilft und er war menschlich eigentlich immer zugänglich und zu mir jedenfalls freundlich. Inhaltlich muss ich sagen, muss man einfach gucken, wo steht die Hertha heute und er ist ja vorher jahrelang in der zweiten Reihe aktiv gewesen, dann in der ersten Reihe und eine Weiterentwicklung habe ich ehrlich gesagt bei der Hertha nicht entdeckt. Dann muss ich dazu Herrich sagen,
Ich glaube auch, dass damals schon der Kai durchaus überlegte, wie ist eine Zusammenarbeit möglich, und dann haben sie erstmal zusammengearbeitet, aber es war auch nicht umstritten in der Zeit, wenn ich mich richtig an so ein paar Sachen, an so ein paar Meldungen erinnere, kann man jetzt heute nicht mehr genau rauskriegen, aber letztlich glaube ich, um Hertha weiterzuentwickeln, durchaus eine richtige Entscheidung. Wenn man mitkriegt auf der Mitgliederversammlung, ist ja was völlig Konträres rausgekommen zu dem, was dann später Fabi Drescher sagte. Also von der eine sagt, der Aufstieg ist alternativlos, der andere sagt irgendwie was anderes. Und das war eine schwierige Kommunikation in der Zeit. Ich finde vor allen Dingen, wenn ich beide Personalien betrachte, ist das wirklich erstaunlich geräuschlos gegangen. Ist das zu harmonisch oder ist das, also ich meine, man entlässt ja jemanden nicht wegen du warst so gut und Dankeschön und wir schütteln uns noch die Hände und so weiter, sondern man entlässt ja Leute aus bestehenden Verträgen meistens, weil es irgendwas gab, was nicht geklappt.
Offiziell sind sie ja nicht entlassen.
Sind ja nicht entlassen.
Beide gehen von selbst.
Genau. Beide gehen von selbst. Also es ist gut, dass es geräuschlos ist. Vielleicht ist man als Herr Thaner auch einfach abgeerdet. Ich habe neulich eine, ich weiß nicht, wisst ihr, was eine Tierliste ist, wo man so rankt?
Ja, quasi. Ja.
Habe ich gemacht zu Paukenschlägen bei Hertha in den letzten 5 Jahren.
Oh, wie spannend.
Und da waren gar nicht alle drin. Es waren 30 Stück in 5 Jahren. Und dann ist ja erstmal aufgefallen, ja, so Tom Herrich und Zecke gehen, ist gar kein Paukenschlag mehr, weil da so viel immer kam, man ist einfach abgehärtet.
Du musst hier mal von, ich glaube, Marc Schwitzki heißt er, der hatte bei sich bei Twitter mal so eine Liste mit, was alles wirklich, also in der Big City Club Zeit hintereinander passiert ist und so weiter. Wow, so, und letztlich auch danach noch, und dann auch mit und vor und nach Kai und heute, also das ist wirklich, also da kannst du ja die Paukenschläge, das ist ja Techno, ja. Ja, so, aber es war geräuschlos und das finde ich von unserer Hertha, also Respekt für das, für die Arbeit vom Präsidium, vom Aufsichtsrat, die da anscheinend beide, also unsere, wie sage ich das jetzt nicht respektierlich, die von die Journalisten der Boulevardzunft müssen doch in den Tisch beißen und sich ärgern, dass sie keinerlei Informationen davon vorher abgegriffen haben, dass da nichts irgendwie durch die Medien geistert, gar nichts. Also das ist doch stark, oder?
Das ist schon sehr gut. Wobei, es war ja schon so, dass viele darüber spekuliert haben, aber es war eben nicht sicher. Es fing ja an mit diesem Gerücht um Jonas Bolt, bevor Herrich seinen Rücktritt.
Ich fand nach, was ich vorhin sagte, nach Gelsenkirchen die E-Mail, es wird was passieren, wir drehen jeden Stein um oder irgendwie so war ja. war das so. Nicht unterschrieben, wer war es, wer hat das jetzt geschrieben? So, ja. Viel gespekuliert, wer es geschrieben hat und so weiter, nichts weiter gehört. Dann irgendwann Bolt. Mhm. So. Und dann aber auch um Bolt waren es nur 1, 2 Facts, die so ein bisschen da waren. Und jetzt sagen so, nee, doch nicht. Jetzt stehen 2 andere zur Debatte irgendwie, aber es kommt, also ich finde die Arbeit vom Präsidium gerade gut und ich finde, ich glaube, federführend ist dafür das Präsidium verantwortlich und zuständig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, viele sagten halt zum Präsidium wiederum auch, die haben nicht so eine richtige Kontur, die haben nicht so, keine erfahrenen Präsidiumsleute und ich finde, die machen da gerade einen guten Job und kriegen Kontur, kriegen ein Gesicht und machen professionelle Arbeit.
Na, zumindest passiert was. Und jetzt, finde ich, kann man das aber auch nicht früh, also es kommt halt auch wirklich darauf an, wer jetzt für die Position ausgewählt wird. Daran wird sich das auch so ein bisschen messen, natürlich.
Hättet ihr einen Wunsch? Wir hatten beide von über einer in den Medien geistert ja sauer rum und dann dachte ich, das wäre der alte Hertha-Spieler. Und da sagtest du mir, nee, ist er nicht.
Also ich habe den Namen das erste Mal gehört und dann sagtest du, der ehemalige Hertha-Spieler Sauer, da dachte ich gleich an Gunnar Sauer aus.
Gunnar, genau.
Auf der Aufstiegsmannschaft 26,
der hieß jetzt aber. Jochen Sauer, glaube ich, heißt er. Hatte mal auch irgendwie was mit Hertha zu tun, war mal bei Hoeneß. Irgendwie auch wieder so alt, Herthaner, Uferzeit, irgendwas, ich würde gerne loswerden. Also, oder?
Asusi finde ich gut, finde ich interessant. Hat bisher vor allem in Fürth funktioniert, die anderen Stationen nicht, aber da war er auch lange. Hat mit Leitl zusammengearbeitet, hat viele junge Spieler gefördert, ist 2-mal aufgestiegen mit ganz wenig Geld und habe mir neulich erst wieder ein Interview von ihm angeguckt. und wirkt auf mich auf jeden Fall, als ob er dem Sportdirektor, also Benny Weber, sportliche Expertise mitgeben kann. Wie er sonst arbeitet, kann ich natürlich nicht beurteilen.
Er war ja auch langjährig selber Spieler. Also.
Ja, also den würde ich schon mal interessant als Personal finden. Heute gab es ein Gerücht, den hätte ich mir, finde ich, auch sehr interessant.
Okay, schieß los, habe ich noch nicht gehört.
Alexander Rosen, ehemals Hoffenheim. Fände ich sehr interessant, könnte es nur bei uns Probleme geben, weil er ist bei Hoffenheim rausgeflogen, weil er es nicht gut fand, dass sie so viel mit einer Spielerberateragentur zusammengearbeitet haben, Rogon. Und wir haben 5 Spieler von Rogon, unter anderem Rehse, Cuisance, Gechter, Martin Dardai und Brooks, was ich auch nicht gut finde. Aber den fände ich sehr interessant, weil der kommt aus dem Nachwuchsbereich auch und war 10 Jahre da. Auch kann man ja jetzt von Hoffenheim halten, was man will, aber die haben ja lange Jahre wirklich gute Arbeit
eigentlich. Aber es war noch zu einer Zeit, wo Hoffenheim auch besser war.
Ja, ja, das war diese Zeit, wo sie viel entwickelt haben, auch an Spielern aus der Akademie. Und ja, ansonsten.
Also ich könnte es auch gar nicht am Namen festmachen, aber ich finde es mal wirklich mal so spannend, gerade diese ganzen Mannschaften, die eigentlich mit wenig Geld gerade so absolut erfolgreich sind, ja, also wie es Heidenheim, Mainz, Elversberg, Paderborn, vielleicht wäre so jemand mal wirklich mal spannend, ja.
Das sind wichtige Fragen, die wir noch zu klären haben. Aber noch haben wir 2 Spiele vor der Brust und dann ist erst die Saison zu Ende. Also von daher, ich glaube, der früheste Saisonrückblick aller Zeiten, also jedenfalls bei uns. Ich würde sagen, wir finden so langsam den Ausgang aus dieser Folge, weil wir sind, glaube ich, bei über 1,5 Stunden, 90 Minuten dauert ein gutes Spiel und ein Podcast sollte auch nicht so sehr viel länger dauern, oder? Dann möchte ich an der Stelle mal die Chance nutzen, falls Sie ihn hören, Hertha TV und die Abteilung öffentliche Arbeit, die uns oft die Technik ausleihen, also das Equipment für den Podcast. Danke, dass wir das nutzen dürfen.
Dankeschön.
Danke.
Dann Gruß an unsere Kollegen Manne, Tommy. Genau, also wollt ihr beide noch zum Abschluss etwas sagen, weil sonst würde ich sagen, wir verabschieden uns wie immer. Unserem
Ahoi.
Rund um Hertha, der Hertha-Podcast.